Und ich glaube, dass alles erstmal gut ist für die eigene Resilienz, was die eigene Selbstwirksamkeit bestätigt. Dass du ein Hobby hast, was dir bestätigt, egal wie doof der Tag war, das kriege ich noch hin. Erwartungshaltung inklusive Dankbarkeit ist für die Resilienz schon kein unwichtiger Schritt. Mangelnde Schlagfertigkeit entzieht dir die Souveränität im Moment und sie hat aber Nachwirkungen auf die eigene Kompetenz und auf die eigene Resilienz. Und deswegen ist sie wichtig.
Der Düsseldorfer HR-Podcast mit Professor Stefan Süß von der Heinrich-Heine-Universität.
Wir alle wissen, dass es im Leben Situationen gibt, die echte Herausforderungen darstellen, die mit großer Angst um das eigene Leben oder das von Angehörigen oder auch Freunden verbunden sein können. Schwere Erkrankungen zählen zweifelsfrei zu solchen Situationen. Wir alle werden schon damit konfrontiert worden sein, entweder selbst oder aber im näheren persönlichen Umfeld. Aber wie geht man eigentlich damit um und vor allem, was kann man als Betroffene oder Betroffene daraus ziehen? Wie wirkt es sich auf das eigene Leben und auf das private und berufliche Handeln aus, wenn man eine solche Situation übersteht? Mein Name ist Stefan Süß und ich begrüße Sie wie immer zum Düsseldorfer HR-Podcast, in dem wir die soeben skizzierten Themen besprechen wollen. Es wird aber, und dessen bin ich mir sehr sicher, trotz dieser Themen kein schwermütiger Podcast werden, sondern ein informativer und ich hoffe auch unterhaltsamer. Denn wir lernen etwas zu Resilienz, zu Schlagfertigkeit und dazu, wie man nach kleineren oder größeren Nackenschlägen wieder aufsteht. Ich freue mich sehr, dass ich diese Themen mit der bekannten Schriftstellerin, Trainerin und Rednerin Nicole Staudinger besprechen darf. Herzlich willkommen, liebe Frau Staudinger.
Ich freue mich wirklich außerordentlich, hier zu sein.
Ich freue mich, dass Sie der Einladung gefolgt sind und zu mir ins Ökonomikum gekommen sind. Wir zeichnen den Podcast nicht digital auf, sondern sitzen uns gegenüber, was ja auch immer was mit der Gesprächsatmosphäre macht, aber da kommen wir sicherlich noch drauf zu sprechen. Wir möchten, liebe Frau Staudinger, von Ihrer Lebenserfahrung zu den angesprochenen Themen profitieren und ich darf das sagen, weil das ja auch in der Öffentlichkeit schon thematisiert wurde. Sie haben einen größeren Nackenschlag erfahren müssen 2014, als Sie damals im Alter von 32 Jahren eine Krebserkrankung diagnostiziert bekommen haben, waren und sind auch heute noch Mutter von zwei damals kleinen Kindern. Die sind jetzt seit 2014 größer geworden, älter geworden. Aber wenn wir uns die Situation uns vorstellen, 32 Jahre alt, junge Frau, zwei kleine Kinder, da muss man erstmal mit so einer Situation umgehen. Sowas kommt ja unvorbereitet, mit voller Wucht. Würden Sie sagen, dass Sie damals schon eine sehr resiliente, also widerstandsfähige Person waren und deswegen damit umgehen könnten? Oder hat das erst befördert, dass Sie daraus Resilienz gezogen haben?
Das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, sowohl als auch, dass ich damals resilient reagieren musste, war aufgrund der Alternativlosigkeit. Also das, was gibt es denn für eine Alternative? Du hörst diese Diagnose und sagst dann, okay, nee, dann lasse ich das mit dem Gesundwerden. Das stellt sich ja einfach nicht. Ich muss aber auch ehrlicherweise sagen, ich habe, als ich die Diagnose gehört habe, da nicht gesessen und gesagt, ja, das kriege ich schon irgendwie hin, ich bin ja so resilient. Als dieser Satz fiel und die ersten Tage danach, das waren auch rückblickend die schlimmsten Tage meines bis dahin verbrachten Lebens. Das wurde dann später nochmal getoppt, als mein kleiner Sohn vom 3-Meter-Brett fiel. Das sind nochmal andere Schmerzen, aber das war schon dunkel, richtig, richtig dunkel. Und wenn ich jetzt so zurückblicke, ob ich schon resilient sein musste oder ob ich es war, weiß ich nicht, ob ich das schon mal so zeigen musste bis dahin, ob es schon mal so Gelegenheiten in meinem Leben gegeben hat, wo ich diese Resilienz zeigen musste. Ich war davor schon mal am schwarzen Hautkrebs erkrankt, 2 Jahre davor. Das war aber gerade noch rechtzeitig entdeckt, bevor er streuen konnte. Und dann war das mit 2 Operationen quasi erledigt. Da musste ich nicht so eine Resilienz an den Tag, also da war einfach nach der 2. OP war die Sache durch. Bei der Brustkrebsbehandlung war das 1 Jahr, das erstmal eine akute Therapie erforderte. Und da war dann Resilienz gefragt. Also wahrscheinlich sowohl als auch.
Ja, das kann ja gut sein, dass man das in sich drin trägt, warum auch immer, genetisch oder aus der Sozialisation heraus und dass das dann, wie Sie gerade gesagt haben, aktiviert wird, ne? Und man dann daraus zehrt, davon zehrt, dass man diese Resilienz hat, aber sie noch weiterentwickelt, weil es jetzt in dem Moment gefragt ist, weil es keine Alternative dazu gibt. Ja, halte ich für sehr, sehr plausibel.
Ich glaube übrigens auch, dass wir die alle in uns tragen. Ne? Ja. Da bilde ich jetzt keine rühmliche Ausnahme, erst recht nicht bei der Diagnose Brustkrebs. Das sind über 70.000 Frauen im Jahr, die das jährlich ereilt. Nicht alle sind 32, aber es ist ja nicht so, dass die Diagnose mit 45 spaßvoller wäre. Ne? Nee, also wir müssen da alle Resilienz zeigen und dafür braucht es nicht nur eine Brustkrebsdiagnose. Resilienz ist ja auch gefragt, wenn ich 2 Stunden im Stau stehe. Also auch da ist schon eine gewisse Form von Resilienz gefragt. Das ist ja so ein bisschen eine Definitionssache auch, ne?
Das leitet mich ideal zu meiner nächsten Frage, weil wenn man jetzt den Begriff der Resilient oder auch das Adjektiv resilient sein schon oft verwendet, das wird auch heute fast inflationär sozusagen meiner Meinung nach verwendet. Wie definieren Sie denn eigentlich für sich Resilienz? Also woran kann man das auch festmachen? Was ist das eigentlich?
Der Begriff kommt ja, glaube ich, ursprünglich aus der Physik und bezeichnet einen Stoff, der in sich flexibel und trotzdem stabil ist. Sehr häufig verwendet man zum Beispiel den Bambus als Pflanze, als resilient. Ne? Der beugt sich in alle Richtungen und danach richtet er sich wieder auf. Oder einen Gummiball, den knautschst du und danach kommt er wieder zu sich. Das würde man als resilienten Stoff bezeichnen. Ich würde das anders für mich definieren. Auch wenn wir alle schon geknautscht worden sind, wir haben uns auch alle wieder aufgerichtet. Aber das macht ja was mit uns. Du trägst ja was davon zurück. Im schlimmsten Fall sind das nur Falten, ja. Aber irgendwas bleibt ja davon zurück. Und ich würde also für mich Resilienz so bezeichnen, dass es die Kunst ist, an den unvorhergesehenen Dingen zu wachsen und sie sich irgendwie zu eigen zu machen. Und diese Definition kam mir mit meinen Jungs beim Kneten. Die haben damals gerne geknetet und ich bin wahnsinnig unkreativ, was das angeht und mache immer nur eine blöde Kugel, ne? Und zeige meinem Sohn, dann guck mal, was die Mama Tolles gemacht hat, eine Kugel. Ja. Und dann sagt mein Sohn, Mama, das ist halt voll langweilig, guck mal, du musst da was dran machen und da was dran machen. Und dann patscht er mir an meine perfekte Kugel so Knetreste dran. Und dann ist das ein Geschwulst. Jetzt ist es aber ja mir überlassen, wie ich mit dieser neuen Knete umgehe. Ich kann das alles wieder abpiddeln, was mein Sohn mir da dran gemacht hat. Ich kann das aber auch mal angucken und sagen, ach Mensch, jetzt wo ich mir das so angucke, könnte das ja ein Gesicht sein, dann mache ich ein Gesicht draus. Oder aber ich sage am Ende des Tages, nee, ich will meine Kugel haben, dann arbeite ich das mit ein, dann ist die Kugel aber daran gewachsen. Und das ist für mich Resilienz, sich davon zu verabschieden, dass ich auf irgendwas überhaupt einen Anspruch habe und mit dem neu dazugekommenen Material schnellstmöglich gerne positiv und humorvoll mit umgehe und mir gleichzeitig eingestehe, dass ich darüber meckere, dass was Neues an die Kugel dran gekommen ist.
Das heißt, im übertragenen Sinne würden Sie sagen, durch diese schwere Erkrankung sind Sie gewachsen und die Erkrankung ist jetzt Teil Ihrer Biografie, Ihrer Geschichte. Aber Sie haben es ja zum Glück überstanden und sind daran als Person gewachsen.
Ich hoffe, dass ich das bin. Manchmal hatte ich das Gefühl, ich muss mich entscheiden. Entweder ich zerbreche daran, auch bei dem täglichen Blick in den Spiegel, oder ich wachse. Und ich erhoffe mir, für mich daran gewachsen zu sein, aber das müssen ja wahrscheinlich eher andere entscheiden. Ich für mich mit meinem Umgang mit der Welt würde mich auf jeden Fall als gelassener bezeichnen. Ja, das dauert schon, bis ich aus der Raison komme.
Jetzt haben Sie vorhin gesagt, dass Resilienz natürlich bei einer Erkrankung gefragt ist, aber auch so im Kleinen gefragt sein kann. Sie hatten so dieses Thema, wenn ich 2 Stunden im Stau stehe, brauche ich auch Resilienz oder wenn die Bahn nicht fährt oder was auch immer. Das sind dann schon so verschiedene Ebenen der Resilienz, wenn ich das richtig interpretiere. Also das eine ist ja sehr viel existenzieller, lebensbedrohlicher. Dagegen ist der Stau ja eigentlich lächerlich und dennoch regt er mich auf und ich brauche Resilienz.
Verrückterweise. Soll ich Ihnen was sagen? Mich regt ein Stau auch auf. Ja. Und mich regt auch auf, wenn die Bahn streikt. Macht mich kirre. Und ich gestehe mir das zu. Das heißt ja nicht, dass ich mich darüber in Rage ärgere und andere Leute beschimpfe, aber ich fluche laut. Das wollen Sie nicht hören, wie ich im Auto fluche. Ja. Das wäre nicht zuträglich für mich, wenn ich das hier offen zugebe. Aber mir geht es dann besser. Und wenn es ganz schlimm ist, wenn ich also wirklich irgendwie einen Tag hinter mir habe, also ich gebe ehrlich zu, ich kann mit Warten ganz schlecht umgehen, ja. Und da gehört ja Staustehen und ein Zugausfall mit dazu. Wenn ich auch irgendwo zu spät komme, das stresst mich wahnsinnig. Und wenn ich dann nach Hause komme und merke, das erdrückt mich so, weil da will ich so überhaupt nicht Herrin drüber. Ich kann das nicht beeinflussen. Bevor ich dann nach Hause zu den Kindern gehe, rufe ich die an und sage, ich habe schon mal geparkt, ich gehe aber erst noch eine Runde um den Block. damit ich das nicht mit reinnehme. Das gelingt mir nämlich sonst nicht immer gut, diese schlechten Launen irgendwo hängen zu lassen, wo sie eigentlich hingehören. Ich nehme die dann mit und dann enden wir in einer doofen Kommunikation und dann gehe ich lieber erstmal nochmal 20 Minuten eine Runde um den Block.
Um so eine gewisse zeitliche Distanz dann zu dem Ereignis zu schaffen. Ne? Ja. Ja. Ja, das ist auch der Grund, warum ich ganz froh bin, dass ich nicht direkt neben der Arbeitsstätte wohne, sondern irgendwie immer einen 30 bis 40 Minuten Heimweg habe. Da kann man aber noch so ein bisschen verarbeiten, runterkommen. So, ja. Ja. Ist denn Resilienz lernbar? Also Sie machen ja auch Resilienztrainings, ne? Also weil Sie jetzt sozusagen diese Erfahrung gemacht haben im Leben und versuchen das an andere zu vermitteln. Dazu dient auch unsere Aufnahme heute. Aber glauben Sie, dass das wirklich lernbar ist? Oder wie viel Resilienz ist lernbar?
Also die Forschung ist sich da ja schon gar nicht einig. Ne? Die Forschung guckt ja schon immer, warum ist der eine Mensch resilient und der andere nicht. Das ist ja auch schwer zu erforschen, dieses Thema. Es gibt auch Langzeitstudien, die besagen, resiliente Menschen müssen im besten Fall eine feste Bezugsperson zum Beispiel im Leben mitbringen. Dann haben wir schon mal einen guten Baustein gelegt. Also bei der Forschung gibt es, glaube ich, keine zuverlässigen Indikatoren dafür, was Menschen resilient macht und was nicht. Aber es gibt natürlich Anzeichen dafür. Und ich glaube fest daran, dass wir alles erlernen können. Aber ich glaube auch, dass es natürlich Talente gibt. Also ich kann auch Klavierspielen lernen und werde deswegen keine berühmte Pianistin. Dafür braucht es dann Talent. Auf die lange Strecke bin ich aber davon überzeugt, dass Fleiß Talent schlägt. Du hast mit Talent immer den nötigen Vorsprung, ja. Aber jemand, der ganz fleißig ist, der kommt dann auch und überholt dich mal eben rechts, ja. Weil du glaubst, du kannst dich auf dem Talent ausruhen. Und ich glaube sehr wohl, dass man in Seminaren nicht einen unresilienten Menschen in einen resilienten Menschen machen kann. Das glaube ich, also das verkaufe ich auch nicht, will ich auch nicht. Ich glaube aber, dass wir über empathische Ansätze, über Narrative, über Geschichten, die ohne erhobenen Zeigefinger daherkommen und ohne ein, nur weil mir das jetzt geholfen hat, muss dir das jetzt auch helfen, sondern dass wir mitgeben können, was ich aus einzelnen Sequenzen gelernt habe und was ich jetzt die letzten 10 Jahre als Trainerin gesehen habe, was auch in Unternehmen helfen kann. Und ja, da ist meine Erfahrung, da nimmt jeder was anderes mit. Das finde ich jedes Mal erstaunlich. Wenn ich aus einem Seminar komme, da sitzen dann 20 Menschen. Das ist ganz individuell davon abhängig, auf welchen Boden fällt das jetzt gerade bei der Zuhörenden oder beim Zuhörenden. Was für eine Stimmung. Und wenn sie dann die 20 fragen, was nimmst du mit, garantiere ich ihnen, kommen da 20 unterschiedliche Antworten raus. Aber am Ende des Tages ergibt das alles einen Koffer, der uns resilienter werden lassen muss. Gucken Sie sich die Welt an. Wenn wir da nicht resilient, dann haben wir ja verloren. Also nochmal, das ist so aus meiner Sicht alternativlos.
Ja, ja. Ich kann das gut nachvollziehen, dass Sie sagen, das kommt immer darauf an, welchem Boden das fällt. Also die Offenheit dafür, die Erfahrungen, die ich gemacht habe, Persönlichkeit wird eine große Rolle spielen, würden die Kollegen aus der Psychologie wahrscheinlich stark betonen, dass die Persönlichkeit da sehr wichtig ist. Jetzt ist es ja so, dass wir in der Forschung neben Resilienz auch mit Coping beschäftigen. Ne? Also Coping als ein Umgang mit herausfordernden Situationen. Und da würde mich interessieren, ob Sie auch im Zuge der Erkrankung auch bestimmte Coping-Strategien entwickelt haben. So also ein bisschen ist ja eine Coping-Strategie, die Sie vorhin schon angesprochen haben, dass Sie um den Block gehen. Sie kommen nach Hause, sind gestresst und gehen einmal um den Block und damit copen Sie sozusagen die Situation. Da funktioniert es vielleicht, wenn man sagt, jetzt habe ich 20 Minuten frische Luft, Bewegung gehabt. Aber jetzt nochmal zurück zu einer schweren Erkrankung. Kann man das auch irgendwie copen in dem Moment? Also kann man da irgendwas finden, wo man sagt, ich beschäftige mich mit was anderem?
Auf jeden Fall. Ich glaube, ich habe das aber während der Erkrankung nicht bewusst wahrgenommen, dass ich da eine Bewältigungsstrategie angewandt habe. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Ich war danach, nach der Diagnose, irgendwann mal beim Hausarzt und wir kennen uns seit vielen, vielen Jahren und der war natürlich auch betroffen. Ne? Und der hat mich dann gefragt, sag mal, hast du dich denn schon mal ordentlich betrunken? Dann habe ich gesagt, nein, ich wusste gar nicht, dass das zur Debatte steht. Ja. Dann hat er gesagt, heute Abend auf jeden Fall. Ich will jetzt Alkohol nicht als Coping-Strategie. Ja. Aber das war so der erste Moment, dass ich mich damit beschäftigt habe, mich auf die Suche zu machen nach Dingen, die mir gut tun. Und das hat dann auch nachher der Onkologe, als ich ihn gefragt habe, wissen Sie, neben der Chemotherapie, die ich jetzt mache, was kann ich denn noch machen? Und dann hat er zu mir gesagt, Sie suchen sich jetzt die Dinge, die Ihnen gut tun. Und soll ich Ihnen was sagen? Das war das erste Mal mit 32 Jahren, dass ich mir überhaupt Gedanken gemacht habe, was mir eigentlich gut tut. um dann festzustellen, dass ein Großteil meines Tages mit Dingen gefüllt ist, die mir gar nicht gut tun. Und da bin ich auf die Suche gegangen, das erste Mal dann schon bewusst. Unbewusst fing dann das Schreiben an. Ich vermute, dass das Schreiben die Bewältigungsstrategie für mich überhaupt war, die ich auch bis zum heutigen Tage ja nicht mehr aufgegeben habe, dass da jedes Mal ein Buch draus wird, ist im Prinzip der Tatsache geschuldet, dass ich einen Verlag habe. Ansonsten, was meinen Sie, was ich in der Schublade liegen habe? Ich könnte über 300 Jahre noch täglich ein Buch rausbringen, weil ich immer, immer, immer schreibe. Das halte ich für eine gute Bewältigungsstrategie. Aber jetzt im Laufe der letzten 10 Jahre, möchte ich sagen, habe ich einen ganzen Koffer voll Dingen, von denen ich genau weiß, wann muss ich was zücken. Da braucht es aber Abstand für, eine sanfte Selbstansprache und das ist in der Resilienzkommunikation, kommt mir das eigentlich einen Tacken zu kurz. Es kommt vor allem darauf an, dass ich auch die traurigen Momente zulasse. Resilienz ist nämlich nicht, du musst mal alles positiv sehen. Resilienz ist auch, sich mal in seiner Trauer und in seinem Selbstmitleid mal völlig aufzugehen.
Zu akzeptieren, dass das, dass das so ist. Ne? Ja. Ja, was ja mitunter nicht leicht ist, ne? Weil man sozusagen ja auch irgendwie gesellschaftlich oder im Unternehmen erwartet ist, dass man jetzt eben nicht trauert, sondern dagegen angeht und so weiter. Und insofern ist wahrscheinlich das Zulassen des traurigen Momentes auch erstmal eine Überwindung, so komisch wie es anhört.
Für mich sogar die größte Überwindung. Wahrscheinlich, ja. Weil es auch so verknüpft ist, dass einem alle sagen, du musst doch, das musst du doch jetzt positiv sehen. Die Gedanken machen dich gesund und all so ein Quatsch. Soll jemand sagen, die Frauen, die ich habe sterben sehen, die haben alle positiv gedacht. Also daran kann es nicht liegen. Ja? Und dieses Annehmen, einmal die Diagnose annehmen, aber auch dieses Annehmen der eigenen Traurigkeit. Und zwar, und das war bei mir deswegen so verrückt, an den wirklich schlimmen Phasen, die sie durch so eine Erkrankung gehen, da habe ich sogar noch Witze gemacht. Da habe ich das ganze Krankenhaus unterhalten. Da haben die Schwestern sich drum geprügelt, wer Schicht schieben darf, weil ich ja immer so lustig bin. Und in den Phasen, wo ich gute Nachrichten bekam und wo es mir körperlich gut ging, da fiel ich in dieses Loch. Völlig antizyklisch. Und ich habe mich da verzweifelt versucht, rauszuziehen, auch mit so Sätzen, guck dich mal um, du müsstest doch dankbar sein und so weiter und so fort. Und das hilft nicht. Es hilft eher dieses, ja, dann lass das doch mal zu. Sei doch heute mal traurig. Guck doch mal, was du in dieser Traurigkeit brauchst. Und ich glaube, dass das gar kein so großer Unterschied ist zu der persönlichen Resilienz hin zu Mitarbeitenden in einem Unternehmen. Das ist ähnlich, also da reden wir über genau die gleichen Themen. Auch da gilt ein Zulassen und auch mal ein offenes Aussprechen dürfen, was alles nicht gut läuft, ohne diese Grundexistenz zu haben, dass mir was genommen wird, wenn ich das ausspreche.
Ja, es ist ganz interessant, dass Sie sagen, dass Sie in den Phasen, in denen es Ihnen schlecht ging, sehr humorvoll waren, weil ja Humor dann auch etwas sein kann, was eine Coping-Strategie sich geht damit um, vielleicht auch gerade dann schwarzer Humor, oder so etwas, womit man dann auch die Situation verarbeitet. Also das kann ich mir gut wiederum vorstellen, dass man, Humor hat ja auch sowas distanzieren, dass man distanziert sich vielleicht von der Situation, indem man sie so ein bisschen ins Lächerliche zieht, ein bisschen lustig macht und so weiter. Das kann ich mir schon vorstellen, dass das der Mechanismus ist, der dahinter dann passiert. Ja,
ja, es hat sowas Erleichterndes, genau, auch mal lachen zu dürfen. Genau. Es ist auch schön zu sehen, dass das noch geht, weil ich gebe ehrlich zu, so die ersten Tage habe ich gedacht, das kommt nie wieder. Und das ist so die größte Trauer, diese Unbeschwertheit zu verlieren, dass die Welt plötzlich so eine neue Farbe bekommt. Heute kann ich das anders einsortieren, aber damals weiß ich, da habe ich wirklich zitternd da gesessen und habe gedacht, du kriegst das nie mehr zurück, diese Unbeschwertheit. Und ich habe sie auch nie mehr so zurückbekommen, das gebe ich ehrlich zu, es ist schon immer eine gewisse Schwere da. Ich würde die aber nicht als negativ bewerten wollen, sondern einfach als neue Farbe auf der Palette.
Das ist etwas, was viele sagen, die so eine schwere Krankheit erfahren mussten, dass man ja bis dahin oft denkt, es trifft einen nicht. Und das ist ja mit 32 auch rein statistisch gesehen so, dass die Wahrscheinlichkeit extrem gering ist, dass einen das trifft. Aber es gibt eben dann Einzelfälle, die es trifft und man rechnet auch nicht damit, dass man selber der Einzelfall ist. Und das ist, glaube ich, das, warum dann diese Unbeschwertheit verloren geht. Ja. Ich würde gerne auf einen Punkt zurückkommen, denn ich hatte, als ich mich mit Ihrer Biografie beschäftigt habe, gesehen, dass Sie tatsächlich ja in der Zeit angefangen haben zu schreiben, beziehungsweise vielleicht haben Sie schon länger geschrieben, aber die ersten Bücher resultierten offensichtlich aus dieser Krankheitsphase. Das erste Buch hieß Brüste, Umstände halber abzugeben. was sie auf den Markt gebracht haben. Und das resultierte offenbar aus dieser Krankheit. Insofern war das Schreiben schon auch eine Form des Umgangs, oder? Wo man sich das von der Seele schreiben konnte.
Ja, genau,
was man
das
da erlebt, ja.
Ja, ich habe in der Chemotherapie das erste Mal überhaupt angefangen zu schreiben. Einfach so. Ich habe gespürt, ich muss das jetzt mal gerade aufschreiben. Und dann habe ich erst mal geschrieben, die ersten 2 Wochen, und habe das irgendwann meiner Mutter vorgelesen und die lachte und weinte und sagte, willst du das nicht mal einem Verlag schicken? Das könnte anderen Frauen helfen. Und dann hat sich das so entwickelt. Ich habe das tagebuchartig gemacht, im Prinzip jeden Tag. Und da waren einige Kapitel dabei, da bin ich durch die Hölle gegangen, weil du das ja nochmal alles wieder nach oben holen musst. Und ich habe ganz oft danach den Laptop zugeschlagen, habe gesagt, da gehst du morgen nochmal dran, jetzt hast du das erstmal von der Seele. Ich habe nie mehr im Nachgang ein Wort geändert. Nie mehr. Das ist einfach so und der Verlag auch nicht. Mhm. Und wenn ich das heute lese, das ist so naiv. Und wie gut, dass ich damals so naiv war und wie gut, dass ich dieses Schreiben so für mich entdeckt habe. Und nachher haben mir viele Frauen gesagt, Mensch, damit hast du mir so viel Kraft gegeben. Freue ich mich mega, können Sie sich vorstellen. Aber das war nicht meine Intention.
Ja, ja.
Das konnte sie nicht sein. Ich war selber wirklich am Boden. Und da noch dran zu denken, jemand anderem Kraft zu geben, nein, hatte ich nicht. Es wundert mich auch, dass es überhaupt eine Frau gelesen hat. Ich hätte mir im Leben zu dieser Zeit kein Schicksal von einer fremden Frau auch noch dazu durchlesen können. Deswegen erschließt es sich mir gar nicht, dass die Frauen sich darin so aufgehoben fühlen, aber es waren viele, viele Frauen und das ist natürlich im Nachgang, ist das für mich ein Riesengeschenk. Ja.
Und es hat natürlich neben dem Riesengeschenk auch offenbar in dem Moment ja geholfen, sich das von der Seele zu schreiben. Ne? Das ist ja wieder das Thema Umgang mit dem Schicksalsschlag.
Ja.
Und wie gehe ich damit um, fresse ich das in mich hinein oder kann ich es vielleicht auch durch dieses Schreiben ein Stück weit loslassen, indem ich es aufs Papier oder auf die Tastatur bringe, wie auch immer. Also ich glaube, das ist auch das, was da passiert.
Ja. Ganz genau. Und wissen Sie, was das Verrückte ist? Wenn ich heute dunkle Tage habe, und die habe ich immer noch, lese ich auch wieder drin. Mhm. Das hilft auch.
Mhm.
Zu lesen ist es alles gut gegangen. Du brauchst keine Angst zu haben. Als ob alle Sorgen, Ängste und Nöte hier schon niedergeschrieben stehen. Ich brauche jetzt da nicht nochmal reinzugehen. Deswegen ist Schreiben für mich der Resilienztipp Nummer 1. Sie müssen da kein Buch draus machen, aber die eigenen Gedanken einfach mal aufzuschreiben. Ich erlebe das oft, ich habe auch einen Podcast und dann schreiben uns die Frauen immer Fälle. Und meine Geschäftspartnerin liest das vor. Sie merken an der Art und Weise, wie die Frauen die Probleme aufschreiben, dass sie während des Schreibens schon zur Lösung kommen.
Mhm.
Und das ist jedes Mal total faszinierend. Wenn du einfach drauf losschreibst, ohne Gedanken, dann findest du ganz alleine den Weg dahin, der, Klammer auf, Achtung, meistens sehr, sehr unbequem ist. Ich fand während des Schreibens meine Resilienztechnik Nummer 3 raus, nämlich, so wichtig bist du gar nicht. Ich habe mir aufgeschrieben, warum eigentlich ich? Das ist eine Frage, die beschäftigt einen. Und beim Schreiben fand ich raus, was ist das eigentlich für eine blöde Frage? Warum denn nicht? Warum soll ich denn jetzt davon ausgehen, von einer Krebsdiagnose verschont zu bleiben?
Ja, ja. Mhm.
Das kommt beim Schreiben. Wenn ich Ihnen aber jetzt sage, oder wenn ich einer Freundin sage, die sitzt vor mir verzweifelt und würde sagen, Nicole, warum denn ich? Und ich gucke die an und sage, ja, denk mal drüber nach, warum denn nicht? Mhm. Dann würde die mich wahrscheinlich auffordern zu gehen. Das heißt, es macht einen himmelweiten Unterschied, bei wem entstehen diese Gedanken. Und so baue ich auch die Seminare auf, dass dann im besten Fall bei den Zuhörenden entsteht, hey, stimmt, so habe ich ja noch gar nicht drüber nachgedacht.
Ja, da sind wir bei dem Thema, dass man selber wahrscheinlich eine Zeit lang meint, mich trifft das dann schon nicht. Und das, dann ist ja die Frage, ja, warum denn jetzt doch mich? Ne, und wenn man dann drüber nachdenkt, warum nicht? Ja, genau, also das ist nachvollziehbar, dass einen das dann sozusagen bewegt. Jetzt ist es ja so, dass Sie zum Glück die Erkrankung überstanden haben. Und wenn man dann jetzt wieder in Ihre weitere Biografie guckt, hat das offenbar Ihr berufliches Tun ja nachhaltig geprägt. Sie waren vorher, so habe ich gelesen, als Verlagskauffrau tätig und jetzt sind Sie immer noch beim Verlag, aber schreiben Bücher. Also haben sozusagen eigentlich die Seite, wenn man so will, gewechselt. Haben das ja auch seit dem ersten Buch, was ich vorhin zitiert habe, nicht mehr sein lassen, sondern haben offenbar darin eine Berufung gefunden, die ja vorher, Sie hatten ja auch schon von vor 32 schreiben können, haben Sie aber gar nicht. Das hat ja offenbar ganz nachhaltig Ihr berufliches Dasein geprägt, sozusagen, diese Erfahrung. Und das hilft bis heute. Das Schreiben ist bis heute das, was Sie gerne machen, was Spaß macht und so weiter.
Alles, was ich mir vornehme, was ich mir wünsche, zu sein oder zu werden oder wie auch immer, was ich so persönlich an, ich habe ja keine Ziele, die sind mir alle zu weit im Voraus, aber alles, was ich mir so wünsche für mich, schreibe ich auf und dann passiert das. Das ist, das mag nach Hokuspokus klingen, aber ich habe mich zur Läuferin geschrieben. Ich habe ein Abnehmbuch geschrieben, nachdem ich 10 Kilo abgenommen hatte und der festen Überzeugung war, die kommen auch wieder zurück, und habe während des Schreibens nochmal 25 Kilo abgenommen. Für mich ist Schreiben mein Ventil und auch mein Ventil, wenn ich mich über die Welt da draußen schon mal aufrege, über die Politik und so weiter. Oder auch während der Corona-Zeit. Ich habe das einfach aufgeschrieben. Und dann war das so von der Seele. Dann hatte ich auch, wenn andere so diskutiert haben und sich in Rage diskutiert haben und Sätze verwendet haben von wegen die da oben, wir da unten, dann konnte ich damit so gelassen umgehen, dass ich gesagt habe, ich habe das schon aufgeschrieben, ich habe das schon von der Seele. Deswegen ist Schreiben für mich wie Atmen. Ich kann gar nicht ohne.
Das ist ja auch was sehr, einerseits glaube ich, sehr, sehr Reinigendes, das hatten wir ja vorhin schon, aber auch was sehr Selbstreflektierendes, oder? Dass man also da auch viel über sich, seine Gedanken lernt, aber das auch aufschreibt und damit expliziert und nicht nur über sich selber nachdenkt und dann vielleicht abgelenkt ist und nicht zum Ergebnis kommt. Weil das, was Sie aufschreiben, das sind ja ganze Sätze, das hat irgendwie Hand und Fuß. So. Also das ist etwas, was dann zu Ende gedacht ist, weil es dann eben aufgeschrieben wird, expliziert wird.
Ja, ganz genau. Und dieser Weg ist nie bequem. Weil gerade dann, wenn Probleme auftreten, für mich ist auch Resilienz und Glück, das ist ja so die nächste Stufe, dann also von der Resilienz in einen Glückszustand hinein, das ist für mich immer geprägt von der Frage, bin ich schon in der Situation mündig? Habe ich den Hebel, der bei mir liegt, schon entdeckt oder bin ich noch im Meckermodus? Und wir gehen schnell in diesen Meckermodus, da bilde ich keine rühmliche Ausnahme. Und dieses ständige Überprüfen, hast du denn in der Situation alles getan, was in deiner Macht liegt? Weil erst dann habe ich nämlich Recht zu meckern. Erst dann, wenn ich sage, also das haben wir ganz oft in Seminaren, wenn wir dann, ich trainiere ja viele, viele Frauen in erster Linie, die dann sagen, und dann hat der Kollege das gemacht und das gemacht und das gemacht. Und dann habe ich gesagt, und was hat er denn dazu gesagt, als sie ihn darauf angesprochen haben? Ja, das mache ich ja nicht. Also die naheliegendste Lösung, erstmal selber in die Kommunikation zu gehen, bevor ich in die Kaffeeküche gehe und 15 weitere Kollegen, ich nenne es jetzt mal blöd, infiziere. Das sind ja alles keine Sachen, die zu Kreativität beitragen, dieser Lästermodus. Und wenn ich den eigenen Hebel noch nicht entdeckt habe, dann ist das unmündig aus meiner Sicht. Und so gehe ich für mich persönlich immer vor, dass ich immer gucke, habe ich alles genutzt, was in meiner Macht steht? Bin ich schon im Loslassen-Modus oder muss ich nochmal ran? Und das geht mit dem Schreiben ein bisschen schneller. Und das sind im Prinzip die Stimmen in mir. Ich habe so ein paar Stimmen in mir. Ne? Die eine Stimme, die ist so sehr sanft, das ist so die innere Oma, ne? Die sagt, ach komm, nimm mit. Ne? Die andere Stimme sagt, ey, jetzt reiß ich mal am Riemen. Ich gebe denen da so ein bisschen den Schlagabtausch und dann gucken wir mal, wer gewinnt.
Wer gewinnt, ne? Das führt mich tatsächlich zu den noch zwei anderen Büchern, die Sie geschrieben haben. Also Sie haben noch mehr als zwei, drei andere geschrieben, aber ich würde zwei oder drei noch gerne von aufgreifen, weil sie, glaube ich, thematisch gut in unsere Reihe passen. Denn Sie haben dann 2018 ein Buch geschrieben, das haben Sie bezeichnet als Steh-auf-Queen. So, also auch ein Wort, was es wahrscheinlich bis dahin noch nicht gab. Ich weiß nicht, ob es mittlerweile Eingang in den Duden gefunden hat oder so, aber also Steh-auf-Queen ist eine Wortschöpfung, die, glaube ich, auf Sie zurückzuführen ist. Lassen Sie uns mal daran teilhaben, wie man denn zur Steh-auf-Queen wird. Also was passiert, damit man immer wieder aufstehen kann. Den Bedarf dazu gibt es nach einer schweren Erkrankung, aber den Bedarf, wieder aufzustehen, den gibt es ja mehr oder weniger auch alltäglich in Unternehmen. Ich habe Stress mit dem Vorgesetzten, mit einem Kollegen, mit einer Kollegin, habe private, kleinere Probleme, es muss nicht immer eine lebensbedrohliche Erkrankung sein. Was sind denn so die Dinge, die einen dazu machen, dass man eine Steh-auf-Queen oder ein Steh-auf-King oder so wird?
Der erste Schritt ist, glaube ich, sich bewusst zu machen, was ich bis dato schon alles getan habe. Denn das ist nämlich sehr häufig der Fall, dass wir das gar nicht sehen. Sie sagen das gerade richtig, wir müssen ja alle jeden Tag aufstehen. Und da nochmal gerne einen Blick zurückwerfen und sagen, okay, vor zwei Wochen hatte ich wirklich eine blöde Situation im Job, da bin ich gefallen. So, daran erinnern sich die Menschen. Aber die nächste Frage ist ja, was ist denn dann passiert, damit du wieder aufgestanden bist? Das heißt, da muss ich gar nichts oben reingeben, da müssen wir nur mal gemeinsam hingucken. Und dann überlegen die Leute und dann heißt es vielleicht, ja, ich bin nach Hause gefahren und dann habe ich was Lustiges im Radio gehört und dann ging es mir schon wieder besser. Oder ich habe mich mit einer Freundin verabredet und dann waren wir schön essen, da habe ich mir von der Seele geredet. So, das heißt, diese ganzen einzelnen Coping-Strategien, um in ihrem Wortlaut zu bleiben, die können wir ja mal ganz kurz benennen und sagen, so, guck mal, das hat dir geholfen und das hat dir geholfen. Also da sind ja Überschriften drüber. Zum Beispiel einmal sich in ein soziales Gefüge eingeben oder Ablenkung, ja, eine ganz banale Methode, Ablenkung. Laut singen ist wahnsinnig wichtig zur Resilienz. Sie können nicht laut singen und sich Sorgen machen. Das funktioniert nicht. Aber auch zu sagen, ja, wenn ich jetzt mal genau hingucke, ich war danach beim Thai-Boxen. Danach ging es mir besser. Ja, und warum glaubst du denn, ist das so? Das heißt, wir können dann gewisse Überschriften finden, die jeder schon instinktiv mitbringt. Das wäre mal der erste Schritt, um zu sagen, guck mal, das hat dir da geholfen, da geholfen. Daraus nehmen wir jetzt mal mit. Natur ist dir wichtig, sozialer Umgang ist dir wichtig und ein gewisses Grad an Ablenkung einfach. So. Und jetzt, das sind schon mal die drei, die du mitbringst. Und jetzt gucken wir mal, was können wir uns denn vielleicht noch mit rauspicken. Und ich glaube, dass alles erstmal gut ist für die eigene Resilienz, was die eigene Selbstwirksamkeit bestätigt. Mhm. Dass du ein Hobby hast, was dir bestätigt, egal wie doof der Tag war, das kriege ich noch hin.
Das kann ich.
Das kann ich. Mhm. Lachen Sie nicht, ich trainiere viel oder ich habe viele Auftritte für die Landfrauen zum Beispiel. Ja? Das sind mega resiliente Frauen. Sie glauben gar nicht, was die anpacken können. Und ich sage Ihnen, woran das liegt, weil die alles so gut kochen und backen können. Eine Frau hat mir mal gesagt, die hat einen mega Hefezopf gebacken. Dann habe ich gesagt, boah, mein Gott, wer hat den denn gemacht? Hat die gesagt, ich. Und dann sage ich, das ist ja irre. Ja, sagt sie, ganz ehrlich, der Tag kann noch so blöd sein. So ein Hefezopf, den kriege ich immer hin. Das halte ich für eine wichtige Strategie der Selbstwirksamkeit. Die nächste strickt vielleicht gerne. Ja? Die andere engagiert sich ehrenamtlich. Die nächste sagt, wenn ich mit meinem Hund zusammen bin. Also überall da, wo ich selbst wieder sehe, hier kann ich wirken. Mein Sohn zum Beispiel hat für sich Krafttraining als Strategie gefunden. Der sagt, egal was ist, 50 Liegestütze, die kriege ich immer hin. Und dass wir uns so Säulen bauen, also unabhängige Säulen, die wir ganz mündig und alleine bedienen können, ohne dass da ein Kollege, ein Chef oder wer auch immer Mitspracherecht hat. Das halte ich für Resilienz wahnsinnig wichtig. Schreiben kann das auch sein. Für mich ist es auch Laufen zum Beispiel. Das ist so meine Strategie. Schreiben, Laufen, Musik hören, gutes Essen, Kochen. Eigentlich alles, was auch mit Achtsamkeit einhergeht. Alles, was dich wieder zurück ins Hier und Jetzt holt. Dass du einmal hier sitzt und sagst so, egal was war, egal was kommt, jetzt sitzen wir zwei hier, wir haben ein Dach über dem Kopf, wir haben was Leckeres zu trinken. So schlimm ist es gerade nicht.
Ja. Und das sind dann Dinge, die dann beim Aufstehen letzten Endes helfen. Weil wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dann sind es die Dinge, die einen zurückholen, die zeigen, ich kann in der schwierigen Situation noch irgendwas bewirken, ich kann was machen, Stichwort Selbstwirksamkeit. Und das hilft mir, wieder aufzustehen, weil ich dem schlechten Erlebnis, dem Stress bei der Arbeit, irgendetwas Positives folgen lasse, wo ich sage, das Thai-Boxen, das Kochen, der Hefezopf, das hat mich aus dem Loch herausgeholt.
Kurzfristig. Das ist ja genau, erstmal der erste Schritt. Ne? Der erste Schritt aufzustehen. So, und wenn wir dann wieder raus sind aus dieser Sorgenschleife, aus dieser Ärgerschleife, das sind ja nur unsere Gedanken. Wissen Sie, das, was uns scheitern lässt, jetzt mal von diesen wirklich existenziellen Sachen abgesehen, das, was uns scheitern, also der Begriff Scheitern, den müssten wir ja auch nochmal gerade definieren. Ne? Für den einen ist Scheitern was ganz anderes als für mich. Wenn ich zum Beispiel den Halbmarathon laufe, dann bin ich so ungefähr die Vorletzte, die da reinkommt. Das ist für mich ein Sieg, während die Gewinnerin natürlich auf dieser Platzierung wahrscheinlich in eine mittelschwere Depression verfallen würde, weil sie sagt, ich bin gescheitert. Also das ist ja ein hoch individuelles Erleben. Und das ist für mich eine langfristige Strategie für die Resilienz, zu gucken, was geht mir da eigentlich dran? Wie dick ist eigentlich meine Schicht? Und damit meine ich nicht unzulässig werden, dass wir das nicht mehr fühlen, sondern wem gestehe ich das zu, an meine Wurzeln zu gehen? Das macht den himmelweiten Unterschied, ob ich sage, ich habe Glück oder ich bin glücklich. Mm,
ja.
Wenn ich das bin, ich habe keine Resilienz, ich bin Resilienz. Wenn ich was habe, kann ich das verlieren. Wenn ich das bin, dann musst du schon echt hart graben, um mir da dran
das
zu kommen.
Zu nehmen dann, ja.
Und dann sind wir beim Begriff Werte. Dann sind wir bei der Frage, was will ich vom Leben? Das sind dann so die weiteren Sachen. Wie stelle ich mich eigentlich auf? Wer kommt wo dran? Wem gebe ich welches Gewicht dazu? Ich bin zum Beispiel großer Fan davon, sich so ein kleines Leitbild für sich zu schreiben. Was will ich eigentlich hier? von den paar Jährchen. Was habe ich denn da für Grundwerte drin, damit ich nicht jede Entscheidung jedes Mal überprüfen muss, sondern einfach sagen kann, passt das in mein Leitbild? Ja oder nein? Damit ich in den Spiegel gucken kann. Ich zum Beispiel habe für mich persönlich so ein berufliches Leitbild, weil wir so viele Gewerke haben, die mit uns zusammenarbeiten und weil ich nicht gut Nein sagen kann. Und wenn mir jemand ein tolles Projekt vorschlägt, weil ich bin ja auch kurz Euphorikerin, bin ich gerne geneigt zu sagen, ja, machen wir. Schlafe mir da drüber und denke, kacke, wolltest du gar nicht so. Deswegen bei einer Anfrage mit fremden Menschen ist unser erster Schritt, wir schicken erstmal das Leitbild zu und sagen, überprüf mal deine Idee, ob das da reinpasst. Und wenn es reinpasst, kommst du nochmal zurück. Und dann fällt 80% schon mal hinten über. Das ist aber so meine persönliche Strategie. Das heißt nicht, dass das in Stein gemeißelt ist. Das darf man ja auch immer noch mal überdenken. Das finde ich ganz wichtig, ne? Dass man sich selbst nicht überschätzt und sich selbst bitte nicht so wichtig nimmt. Ne? Ich nehme die Sache, die ich mache, schon wichtig, aber mich selbst nicht, hoffe ich.
Das hängt wahrscheinlich auch dann viel mit Erwartungen und Erwartungsmanagement zusammen. Ne? Also was erwarte ich von mir? Was lasse ich zu, was andere von mir erwarten? Ja. Um dann daran auch vielleicht zu spiegeln, ob ich mit dem, was ich mache, auch glücklich und zufrieden bin. Also das wissen wir stark aus der Forschung zum Thema Arbeitszufriedenheit, dass Personen sozusagen ihre Frage, ob sie mit oder bei der Arbeit zufrieden sind, natürlich daran spiegeln, was sie von der Arbeit erwarten. Und da ist eigentlich der himmelweite Unterschied, dass Personen, die bei der Arbeit eigentlich gleich zufrieden sind, der eine ist zufriedener, weil er viel weniger erwartet als der andere, der nicht zufrieden ist, weil er eine viel höhere Erwartungshaltung hat.
Ich gebe Ihnen dazu ein Beispiel aus einem Seminar, was ich vor kurzem irgendwo, fragen Sie mich jetzt nicht mehr, wo gegeben habe. Und in diesem Seminar berichtete eine Teilnehmerin, wie wichtig für sie persönlich Ziele setzen Strategie ist, kleine Schritte und so weiter. Und wir haben alle zugehört und dann sagte auf einmal eine Kollegin, die beiden kannten sich aber nicht, waren aber im großen Konzern Kolleginnen, aber nicht eben direkt vis-à-vis. Woraufhin die eine Kollegin sagte, ja, aber jetzt sage ich dir mal was mit deinen Ziele setzen. Was ich nämlich gelernt habe, ist, dass du immer einen Plan B in der Tasche haben musst. Weißt du, was mir passiert ist? Meine Stelle ist nämlich wegrationalisiert worden. Und jetzt stehe ich da und war gezwungen, eine Umschulung zu machen. So hat sie das formuliert. Und dann habe ich gesagt, okay, darf ich da noch mal ganz kurz nachfragen, was heißt denn wegrationalisiert? Ja, unsere ganze Abteilung ist gestrichen worden. Sage ich von jetzt auf gleich oder hat man sie damit in die Kommunikation reingenommen? Nee, wir waren ein Jahr lang darauf vorbereitet. Okay, sag ich, also ein Jahr lang hatten sie Zeit. Und mit welchen Perspektiven? Ja, ich musste jetzt eine Umschulung machen. Sage ich, und dann? Ja, da habe ich mich erstmal krank schreiben lassen für 4 Monate. Gesagt, und jetzt? Ja, jetzt geht es mir wieder gut und jetzt bin ich da eigentlich auch ganz glücklich. Sage ich, jetzt muss ich mal ganz ketzerisch, weil ich nehme leider als Trainerin, ich komme als Trainerin, nicht als Coach und da darf man sich ein anderes Vokabular erlauben. Dann habe ich gesagt, wissen Sie, Sie könnten die Geschichte auch anders erzählen. Sie könnten auch sagen, ich habe viele Jahre glücklich auf dieser einen Position gearbeitet, aber ich habe natürlich mitbekommen, dass sich die Zeiten verändern, genauso wie die Firma das mitbekommen hat. Man hat uns ein Jahr lang Zeit gegeben, uns auf diese neue Herausforderung vorzubereiten und mehr noch, man hat uns sogar noch eine Umschulung ermöglicht und ich konnte in einem doch relativ hohen Alter nochmal was komplett Neues lernen und habe nicht meinen Job verloren. Wie geil ist das denn? Und dann guckte sie mich an, war wirklich auch ein bisschen sauer auf mich. Dann habe ich gesagt, wissen Sie, wenn Sie die Story so erzählen, entlarvt das Ihre Erwartungshaltung. Sind Sie ernsthaft davon ausgegangen, dass Sie hier mit 18 in die Lehre gehen, 40 Jahre lang den gleichen Job machen und dann einfach in Rente gehen? Das ist natürlich böse von mir, aber das entlarvt komplett die Erwartungshaltung. Und ich glaube, was Albert Einstein hat mal so schön gesagt, du kannst dich nach 2 Arten entscheiden zu leben. Entweder so, als wäre alles ein Wunder oder als wäre nichts ein Wunder. Und ich glaube, wir stehen ganz gut daran, wenn wir erstmal nichts erwarten, dann freuen wir uns nämlich über alles. Ich habe mich während der Chemotherapie, wissen Sie, dass ich in Tränchen verdrückt habe, als ich beim Aldi einkaufen war? Dass ich überhaupt raus konnte, dass ich meine Kinder vom Kindergarten abholen konnte. Und das habe ich bis heute nicht mehr abgelegt, auch wenn ich sie jetzt nicht mehr vom Kindergarten abhole. Aber wenn die nach Hause kommen und ich bin auch zu Hause, dann begrüßen wir uns jedes Mal so, dass fremde Menschen immer sagen, mein Gott, wie lange habt ihr euch denn nicht gesehen? Ja, das ist, also Erwartungshaltung inklusive Dankbarkeit ist für die Resilienz schon kein unwichtiger Schritt.
Ja, ich glaube, das ist jetzt fast unangenehm, das sozusagen dieses Beispiel jetzt zu bringen. Aber ich glaube, das, was Sie jetzt bei der Chemotherapie erlebt haben, haben vielleicht viele von uns auch während der Pandemie erlebt. Nicht so existenziell und mit Gefahr der eigenen Gesundheit, des eigenen Lebens. Aber da haben wir uns ja auch über diese, dann eher kleineren Dinge gefreut, haben uns die viel mehr als positive Dinge vor Augen geführt. Ne? Wie schön, dass wir jetzt hier im Wald spazieren gehen können.
Und jetzt stellen Sie sich doch mal vor, das würde in Ihrem Leitbild stehen, dass Sie sagen, ich erfreue mich an den Kleinigkeiten, weil ich gelernt habe, dass ich hier auf nichts einen Anspruch habe. Ja. Und Sie haben völlig recht, der Vergleich passt total gut. In der Corona-Zeit sind wir alle, es ist nicht so, dass ich nach 2 Jahren dann nicht auch wirklich an das Limit meiner Resilienz kam. Und wir haben uns verabredet. Wir haben dann, als alles geöffnet wurde, gesagt, wir sehen uns die nächste Woche, Stand heute, weil wir gewusst haben, vielleicht ist wieder alles zu. Aber das ist eigentlich der Normalzustand. Wir verabreden uns immer Stand heute. Und letzt sagte eine Teilnehmerin zu mir, was soll das denn jetzt heißen? Soll ich jetzt jeden Tag dankbar sein, dass keine Katastrophe passiert ist? Und ich so, ja, genau so. Und das ist... Das mag immer pathetisch klingen oder so, aber wenn Sie mich persönlich fragen, was für mich Resilienz ist, ja, dann ist es das im Hier und Jetzt erstmal zufrieden sein. Dann schaffst du es nämlich auch, nach Höherem zu streben, was auch immer höher sein mag. Das muss ja jeder für sich definieren. Aber dafür darfst du gerne erstmal in dem Ist-Zustand zufrieden sein.
Ja, genau. Also das, aber das muss man sich dann wiederum bewusst machen. Und da sind wir wieder beim Thema Erwartungen und Zufriedenheit, was ja sehr eng miteinander zusammenhängt. Ne? Also welche Erwartungen habe ich und wie schnell bin ich zufrieden oder wie schnell bin ich auch unzufrieden? Und ich glaube, da haben wir jetzt dank Ihrer Beispiele eine Menge drüber gelernt. Ja? Ich würde gerne das nochmal ein bisschen vertiefen, obwohl Sie das eigentlich schon so ein bisschen angesprochen haben, so dieses immer wieder Aufstehen, ne? Was wir als Ausgangspunkt gerade dieses Gesprächsteils hatten. Das kann ja auch anstrengend sein. Also ich meine, wir alle kennen das, man hat heute ein stressiges Meeting, morgen ist der Stau, übermorgen fühlt man sich nicht so gut und am nächsten Tag hat man Ärger mit dem Kollegen und immer wieder muss ich aufstehen. So. Sie jetzt in Ihrer Rolle als Stehauf-Queen, ist das nicht etwas, was auch Sie manchmal ermüdet und was machen wir denn dann, wenn wir müde werden vom vielen Aufstehen?
Also, Punkt, ja. Natürlich ist das anstrengend. Da steht auch nirgendwo, dass das leicht ist. Leider, das stand bei mir auch nicht. Also hatten Sie einen Zettel am C bei der Geburt, wo drauf steht, das ist hier leicht? Nein, das ist anstrengend. Und ja, ich bin auch müde. Und manchmal denke ich auch, boah, jetzt hast du auch wirklich keine Lust mehr, nochmal aufzustehen. Es ist für mich aber alternativlos.
Ja, da sind wir wieder bei dem Punkt.
Die Alternative wäre der Strick. Also wenn wir es jetzt mal ganz hochspitzend, das stellt sich nicht. Aber wenn das so ist, wenn sich eine Sache nach der anderen einreiht, dann wäre so meine gelebte Erfahrung, darf man sich auch mal an einem Sonntag einfach zur Verwahrlosung auf die Couch legen oder das einfach mal zulassen und mal ein bisschen Wunden lecken. Mir würde jetzt auf der Couch liegen nicht helfen, ich müsste in den Wald rein, dann wieder gucken, was da hilft. Und einfach auch mal einen Tag liegen bleiben. Oder zwei.
Im übertragenen Sinne dann.
Richtig. Also, und das einfach mal zulassen und sagen, ich habe heute keinen Bock, Leute. Ihr habt mich jetzt schon seit 3 Wochen genervt. Ich bin jetzt hier mal raus. Übrigens finde ich, ist das auch eine Sache, die man offen kommunizieren kann, sowohl in der Familie als auch, das ist alles eine Frage der Kommunikation, als auch im Job. Ich finde das aber viel wichtiger, einmal die Türe zuzumachen und zu sagen, gib mir jetzt eine halbe Stunde, ich bin noch nicht sozial kompatibel, als das so unterschwellig mitschwingen zu lassen und darauf zu hoffen, dass es mein Gegenüber schon kapiert. Der wird es nicht kapieren, weil der ist ja selber K.O. Wir haben ja gerade die große Herausforderung, dass wir einmal unsere individuellen Rucksäcke haben, aber ja auch gesellschaftlich in diesem, wie war das Wort des Jahres, Krisenmodus. Ne? Genau, wir kommen aus dem Krisenmodus ja gar nicht raus. Also muss ja aus den gelernten Resilienztechniken eine Haltung werden. Sonst ist es halt immer wieder ein Aufstehen. Und in dem Moment, wo es eine Haltung ist, ist es ja eine Lebenseinstellung, dann erfordert es auch nicht mehr so viel Kraft, weil es in mir intrinsisch angelegt ist, weil ich weiß, ich habe auf nichts einen Anspruch. Und das ist, wenn wir jetzt aus dem ersten Schritt kommen, erstens gucken, was hat dir kurzfristig geholfen, der zweite Step gucken, was kann dir langfristig helfen für die Selbstwirksamkeit, ist der dritte Schritt für mich, wie entwickle ich eine eigene Haltung und die fängt im Kopf an, das Aufstehen ist ja nicht in den Beinen. Das Aufstehen ist ja im Kopf.
Ja, klar. Ja.
Eine Haltung, die mir ermöglicht, gar nicht mehr so schnell umzufallen. Weil wenn ich Stress mit dem Kollegen habe, im besten Fall kriege ich das über kurzfristige Bewältigungsstrategien. Und dass ich wirklich erst gucke, wann fällst du denn wirklich, wirklich tief? Und da müssen wir nochmal genau hingucken. Und dann bin ich natürlich da auch die Falsche für. Also irgendwann kommen wir an den Punkt, da brauchen wir natürlich ganz andere Unterstützung als mein halb Laienwissen hier. Ne? Mhm. Oder meine gelebten Erfahrungen. Ne?
Ja klar, das ist natürlich, dann ist irgendwann psychologische Unterstützung oder ärztliche Unterstützung notwendig. Aber das ist auch unbestritten so, aber wir sprechen ja über sozusagen viele kleine Nackenschläge, ne? Und da ist der Psychologe vielleicht dann doch nicht der Richtige oder ist auch nicht immer greifbar und so. Und ich glaube, da sind so diese eigenen Techniken, dass man sich vergegenwärtigen kann, was hat man denn Positives, worauf kann man sich freuen, vielleicht in 1-2 Tagen, auch sehr hilfreich, dass man so ein bisschen, weiß ich nicht, wie man das sagen kann, so proaktiv schon wieder aufsteht, weil man weiß, jetzt kommt eine anstrengende Phase, aber da, am Ende ist irgendwas.
Richtig.
Ja, und das ist wahrscheinlich bei jedem unterschiedlich. Dem einen wird es vielleicht tatsächlich helfen, im Bett liegen zu bleiben, nicht aufzustehen im wahrsten Sinne des Wortes. Die andere geht in den Wald und der dritte ins Fußballstadion oder was weiß ich wohin oder mal ordentlich feiern oder sowas. Ja,
ja, ganz genau. Und zu einer dauerhaften, resilienten Haltung gehört ja schon, dass ich meine eigene Wahrnehmung mal überprüfe. Denn das ist ja das, was ich immer in der Hand habe. Wie nehme ich die Situation überhaupt wahr? Warum glaube ich eigentlich, will der Kollege mich ärgern? Ist das eigentlich wirklich so? Und für mich dauerhaft installiert ist, ich habe mir angewöhnt, aber das ist wahrscheinlich schon von Geburt an, Gott sei Dank, angelegt, ich gehe davon aus, dass diese Welt und der Mensch gut ist. Das ist meine Grundannahme. Wir haben mehr gute als schlechte Menschen. Und ich gehe davon aus, schon immer, dass alles, was mir im Leben passiert, ist nicht gegen mich, sondern für mich. Das wird schon alles seinen Zweck haben. Im Zweifel ist es eine Erfahrung.
Mhm.
Und mit dieser kitschigen Brille auf, mit dieser anderen Wahrnehmungsbrille, wir haben alle andere Wahrnehmungen. Sie werden eine andere Wahrnehmung haben, wenn Sie mit Ihrer Frau auf eine Party gehen und Sie unterhalten sich dann abends darüber auf dem Nachhauseweg, wird Ihre Frau ganz andere Sachen aufgefallen sein, als Ihnen aufgefallen ist. Das heißt, diese Brille, durch welche Brille nehme ich eigentlich diese Welt wahr? Ja, Entschuldigung, wer hat die denn nicht in der Hand, wenn ich es bin? Also das ist ja mal das alles Entscheidende. Das ist für mich eine Grundbasis und ich habe mal ein sehr inspirierendes Interview gehört von Matthias Schranner. Vielleicht sage ich Ihnen der Name was. Es ist der Verhandlungsexperte, den wir überhaupt haben. Der Mann wird immer gerufen, wenn irgendwo Geiselnamen sind oder Firmenübernahmen. Mhm. Und den habe ich mal, ich habe in einem Handelsblatt-Podcast oder Wirtschaftswoche, fragen Sie mich, gehört. Und da hat der Journalist ihn gefragt, Herr Schranner, was machen Sie denn in einer Verhandlungssituation, wenn es aussichtslos ist? Und Herr Schranner sagt, was meinen Sie denn mit aussichtslos? Und dann sagt er, ja, was machen Sie denn, wenn wirklich die Positionen voreinander stehen und es ist aussichtslos? Und Herr Schranner sagt, ja, aber genau daraufhin arbeite ich ja. Weil erst, wenn es wirklich aussichtslos ist, fangen wir im Hirn an, uns überhaupt mit neuen Lösungen zu beschäftigen. Solange wie das immer noch irgendwie geht, funktioniert das auch noch. Sagt er, das kennen Sie doch schon im Kleinen. Solange die Spülmaschine zu Hause noch irgendwie funktioniert, ignorieren Sie auch die komischen Geräusche, die macht. Erst wenn die wirklich kaputt ist, fangen wir an zu handeln. Und das war für mich so ein Moment, das war in der Corona-Zeit. Da habe ich vieles als aussichtslos empfunden, als alleinerziehende Künstlerin. Da bin ich rechts rangefahren und habe mit mir selbst gesprochen und habe gesagt, na Fräulein, dann kann ja deine Situation so schlimm noch nicht sein. Sonst hättest du dir ja mal längst Gedanken über Alternativen gemacht. Und an diesem Tag habe ich dann eine neue Firma gegründet, dass ich gedacht habe, dann denk dich doch jetzt mal ins Aussichtslose. Aber ich finde diesen Gedankengang, aussichtslos ist das neue Must-Have. Denn wenn wir eins gelernt haben, jetzt sage ich wir, weil das wissen Sie auch, es geht immer irgendwie weiter. Längst nicht so, wie wir das geplant hatten, da sind wir wieder bei dem Thema Erwartungen, aber es geht weiter. Vielleicht mit einer neuen Farbe auf der Palette, vielleicht mit einem ganz neuen Graustufe, aber es geht weiter.
Dass es nicht so weitergeht, wie wir es geplant haben, haben wir alle im Leben schon häufiger erfahren, im Kleinen wie im Großen. Vielleicht ist aber auch der Plan dann das Problem gewesen.
So sieht's
also, dass vielleicht der
oder
Plan,
das Ziel.
Oder das Ziel, genau. Ja, dass das sozusagen in die falsche Richtung ging und vielleicht gar nicht erreicht werden konnte oder so etwas. Ja. Anderes Thema noch, nach der Resilienz, dem Coping und dem Aufstehen. Schlagfertigkeit. Auch da gibt es ein Buch zu und in den Shownotes zum Podcast sind auch die Bücher gelistet. Da können gerne alle Zuhörerinnen und Zuhörer gucken, was sie so alles geschrieben haben und das auch sozusagen fleißig nachlesen. Aber das Thema Schlagfertigkeit, das würde ich tatsächlich auch gerne noch besprechen. Das ist ja eine Eigenschaft oder eine Verhaltensweise, ich weiß gar nicht genau, was es von beidem ist, das uns beruflich und privat durchaus sehr gut weiterhelfen kann. Also eine schnelle, pointierte, vielleicht humorvolle Antwort auf irgendeine Form von verbalem Angriff oder so etwas. Warum ist das aus Ihrer Sicht so wichtig? Warum ist das so eine persönliche Stärke, wenn man schlagfertig ist? Wie hilft das?
Weil das die Basis von Resilienz ist, witzigerweise. Ich glaube, Schlagfertigkeit ist die Frage, wem wir es zugestehen, uns wertvolle Lebenszeit durch Ärger zu klauen. Und jetzt bleiben Sie mal hier in diesem wunderschönen beruflichen Kontext. Ja? Sie haben jetzt gleich eine wichtige Präsentation und vorher kommt die Kollegin noch rein und sagt, hast du noch ein neues Jackett dabei, das du gleich noch überziehst? Ihre Antwort?
Jetzt bin ich schon nicht schlagfertig, wenn ich überlege. Ne?
Vorbei. 3 Sekunden haben Sie halt ja, leider genau, mal Zeit. Ja. Ne? So, jetzt sind Sie ein Mann, deswegen interessiert mich das jetzt. Wie gehen Sie jetzt, Sie haben jetzt kein neues Jackett dabei. Was geht jetzt in Ihrem Kopf ab?
Das kommt auf den Kontext an. Vielleicht würde ich sagen, ist nicht nötig. Ich bin gut vorbereitet oder es sind ja nur Äußerlichkeiten oder sowas. Mhm. Das könnte passieren. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass ich jetzt noch auf die Köhe fahren und eins kaufen würde.
Ja,
dafür kenne ich mich gut genug. Also
ja,
würde ich nicht machen.
Wunderbar. Ich wünschte, ich könnte aus meiner Erfahrung sagen, dass Frauen da ähnlich reagieren. Mhm. Es kann passieren, dass die Frau unsicher auf der Bühne steht und vor allem die ganze Zeit die Kollegin im Blick hat, die das gesagt hat und dann unter ihren Möglichkeiten bleibt. Und das ist das, was passiert, wenn du nicht die richtige Antwort hast. Wir haben ja nur 3 Sekunden Zeit zu reagieren. Danach ist bei der Schlagfertigkeit der Zug abgefahren. Gute Kommunikation ist nochmal eine andere Sache. Das ist ein ganz anderes Thema. Die Schlagfertigkeit ermöglicht mir, für mich kurzfristig einzustehen und die Sache, da wo sie passiert, auch wieder zuzumachen. Den Ärger eben nicht mit nach Hause zu nehmen oder in die Teeküche zu nehmen, wo wir dann sagen, ey, die Kollegin, die hat mir eben gesagt, neues Jackett. Oh, wirklich, hat die ja letzte Woche auch schon gesagt. So, das sind alles Tuscheleien. Ich möchte irgendwann, müssen Sie mal bitte die Studie machen, was Zwischenmenschlichkeiten in Betrieben an Produktivität wegnimmt. Das würde mich wirklich mal interessieren. Ich hätte eine Theorie, also, und die ist erschreckend, weil immer dann, wenn ich in Konzerne gerufen werde, ist es nie ein Prozess, wo das Problem ist. Es ist nie eine Excel-Funktion. Mhm. Es sind immer diese Zwischenmenschlichkeiten. Der hat gesagt, du hat gesagt, die hat gesagt. Und da geht es wirklich um Strategien und so weiter. Da geht so viel Energie verloren. Und da könnte ich Ihnen Beispiele noch und nöcher. Ich hatte vor kurzem einen Vortrag unter Onkologen. 600 Onkologen, 10 Onkologinnen, also nur mal so. Ne? Und,
wie das so ist bei den Chefärzten.
Wie das so ist bei den Chefärzten. Ich sage ich wertfrei, das scheint auch einfach so zu sein. Und nachher haben wir noch ein wunderschönes Abendessen in Frankfurt, mega Stimmung. Sie können sich aber vorstellen, dass ich natürlich bei den Onkologinnen am Tisch saß. Ne? Ja. Und die haben mich dann gefragt, hör mal, Schlagfertigkeit. Und dann sagte die eine, sagt sie, jetzt wo ich dich hier neben mir sitzen habe, pass mal auf. Vor 10 Jahren, da bin ich als Assistenzärztin in den Job reingegangen, in eine onkologische Praxis und musste da Patienten an- und umschließen an der Chemotherapie. Weiß ich ja selber noch, wie das war. Und ich war relativ frisch. Die Kollegin, die mit ihr die Praxis hatte, saß gegenüber. Es war damals ihre Vorgesetzte. Sagt sie, und ich bin relativ frisch in dem Job und schließe einen älteren Herrn an die Chemo an und habe einen Kittel an. Und ich hatte immer schon das Problem, dass mich ältere Herren als Onkologin nicht ernst genommen haben. Die haben sich immer lieber einen alten weißen Mann gewünscht als Arzt und keine junge Frau. Sagt sie, und ich komme zu dem Patienten, schließe den an und der sagt zu mir, ach, auf den Kittel hättest du aber verzichten können. Sagst du, da war ich sprachlos. Da ist mir nichts eingefallen. Da sagst du, ich frage mich, was muss ich noch machen? Ich habe mega schnell ein Studium abgeschlossen und so weiter und so fort. Und die Kollegin von ihr gegenüber sagte, ja, das weiß ich noch. Da bist du zu mir ins Büro gekommen und hast gesagt, verdammt mich nochmal, was muss ich eigentlich machen, um hier ernst genommen zu werden? Sagt sie, was hätte ich denn damals antworten können?
Und jetzt bin ich gespannt.
Ja, ich gucke sie an, ich sage, Sie haben den Satz, den Kittel hättest du ja weglassen können oder auf den Kittel hättest du ja verzichten können, haben sie als Angriff auf ihre Kompetenz verstanden. Ja, sagt sie, klar, wie denn sonst? Sag ich, ich war nicht dabei, aber rein theoretisch, ich sag, wenn es jetzt Hochsommer gewesen wäre und der Patient hätte ihnen gesagt, den Kittel kannst du weglassen, ich glaube dir deine Kompetenz auch so, hätte es ja genau andersrum sein können. Und die beiden Damen gucken sich an. Dieser Frau fällt alles aus dem Gesicht und die Kollegin sagt, an dem Tag waren es über 40 Grad. Und dann guckt mich die Ärztin an und sagt, wollen Sie mir sagen, dass ich das seit über 10 Jahren falsch abgeheftet habe? Nein, sage ich, ich will Ihnen nur sagen, dass Sie das raushören, was Ihr Selbstbild Ihnen mitbringt. Wenn Sie selber irgendwo den Funken in sich haben, dass Sie noch nicht genügend Berufserfahrung haben, nicht kompetent genug sind, dann hören Sie das raus. Ich garantiere Ihnen, ein männlicher Kollege, der hätte das so nicht verstanden. So wie sie mit dem Jackett. Das heißt, es ist alles eine Selbstbildsache. Jetzt ist die Frau ja weiter in ihrem Job geblieben und ist, ne? Aber es knackt natürlich an ihrer Resilienz. Und ihre Wahrnehmung ändert sich. Nämlich so, dass sie in Zukunft ältere Patienten direkt schon so vorgeframed hat, dass sie sagt, na, da schicke ich mal direkt am besten den Kollegen hin. Das heißt, mangelnde Schlagfertigkeit entzieht ihr die Souveränität im Moment und sie hat aber Nachwirkungen auf die eigene Kompetenz und auf die eigene Resilienz. Und deswegen ist sie wichtig.
Und das ist ja eigentlich das total Unfaire in dieser Situation, weil der Herr, der diesen Spruch mit dem Kittel da gemacht hat, der macht den vielleicht ohne darüber nachzudenken.
So sieht's aus.
Und hat ihn danach vergessen.
Richtig.
Und die Ärztin trägt das 10 Jahre mit sich rum.
So, und das ist keine konstruktive Kritik. Bei konstruktiver Kritik genau, sind wir immer dabei. Da würden wir sagen, oh, alles klar, was war mein Fehler? Ja, die Sätze, die uns wirklich nachhallen lassen, das sind meistens die völlig banal sind. Und die Schlagfertigkeit kann uns da retten. Und da muss gar nicht was Hochrhetorisches rauskommen. Ich sage ja immer, die 2-Silben-Antwort im Zweifel reicht. Ja, ach was, schau an, Potzblitz, du Fuchs. Ja, ehe ihnen nichts mehr einfällt. Ja, wenn die Kollegin nach dem Vortrag sagt, naja, das Rad hast du ja nicht neu erfunden. Und du guckst sie an und sagst, du Fuchs. So, dann geht ihr Tag so weiter, dass sie denken, da habe ich es aber gegeben. Die Grundlage ist, der Ton macht die Musik. Nie zickig, nie übergriffig, nie von oben herab. Lässig. Und die Basis dafür ist das eigene Selbstbild. Leidet die Resilienz, leidet das Selbstbild. Das ist ein Kreislauf. Deswegen ist die Schlagfertigkeit immer nur dieses i-Tüpfelchen drauf. Wenn ich Seminare gebe, also mindestens 3 Stunden, wenn es 3 Stunden sind, sind 2:30 Basisthemen und nur die letzten 30 Minuten Techniken.
Die Schlagfertigkeit ist, glaube ich, im beruflichen Kontext ja auch ein bisschen hierarchieabhängig. Also die Frage, was traue ich mich wem gegenüber zu sagen? Vielleicht bin ich sogar schlagfertig im privaten Kontext, in der Familie, gegenüber meinen Mitarbeitern. Aber wenn der Vorgesetzte einen blöden Spruch macht, bin ich es nicht. Oder soll ich es dann vielleicht doch auch sein, auch um da mal eine Grenze zu ziehen und auch um da vielleicht mit einem guten Gefühl rausgehen zu können, zu sagen, es war ein blöder Spruch, aber ich habe dem was entgegengehalten?
Da würde ich immer die Kombination zwischen Schlagfertigkeit und guter Kommunikation wählen. Für mich persönlich gibt es keine Hierarchien. Für mich ist der Mensch erstmal der Mensch. So.
Und wenn die auf dem Papier stehen im Konzern?
Das interessiert mich nicht. Also das muss ich leider so deutlich sagen. Mich interessieren keine Hierarchien. Ich habe die Bundeswehr schon trainiert in Berlin, unsere Soldatinnen. Da ist das Hierarchiethema nochmal ein ganz, ganz anderes. Das mag sein, dass das auf dem Papier existiert. Papier ist aber a geduldig, aber unterm Strich sind das alles nur Menschen. Und da ist meine Grundhaltung, im richtigen Ton kannst du alles sagen. So, wenn ich jetzt merke, dass mein Vorgesetzter glaubt, mit mir den Lölli machen zu können, weil er vielleicht auch selber einen schlechten Tag hat, der hat zu Hause schon angefangen, dann wäre mein Tipp in der Situation, bitte immer schlagfertig, höflich, nett. Wenn ich unsicher bin, lieber ein bisschen zurückhaltend, um dann im Nachgang nochmal die gute Kommunikation zu suchen im Vier-Augen-Gespräch. Also Schlagfertigkeit ist für mich kein Kampf, das ist das souveräne Fass zu machen und das kurze Klarmachen, das war jetzt gerade eine Grenze, die Sie überschritten haben. Und alles andere mache ich dann im Vier-Augen-Gespräch. Und da gelten ganz andere Regeln. Also wenn Sie mich fragen, die gute Kommunikation ist für mich geprägt von der Frage, was will ich? Was will ich denn von dem Gespräch? Was will ich für mich und für die Beziehung? Um dann in 80% der Fälle festzustellen, shit, das ist ja ein Edgy. Alles Sachen, die so daherkommen, dem will ich mal sagen, so nicht. Also wo kommen wir denn da hin, wenn jetzt hier jeder das, das ist alles ein Edgy, da gehst du in den Wald. Das sind alles keine Gründe. Wenn ich aber ganz klar sage, ich möchte meinem Vorgesetzten sagen, dass ich diesen Satz als übergriffig empfinde, dann ist das ja ein realistisches Ziel. Plus die Frage des Menschenbildes. Während ich bei der Schlagfertigkeit in den 3 Sekunden überhaupt gar keine Zeit habe, mir Gedanken darüber zu machen, warum hat er das gesagt, wie hat er das gemeint, wo war mein Fehler, muss ich das bei der guten Kommunikation sehr wohl zu überlegen, was ist eigentlich mein grundsätzlich geprägtes Menschenbild und was glaube ich von meinem Gegenüber? Und auch da gibt es entlarvende Sätze. Wenn dann Menschen sagen, ja, der ist halt so, der ist halt immer schon so cholerisch gewesen, geh in den Wald. der ist halt so, ist kein Menschenbild. Da müssen wir so lange suchen, bis wir was Gutes finden, was einen Zugang ermöglicht. Und wenn ich dann irgendwie sage, ja, der mag hier und da mal cholerisch sein, da muss aber auch das und das für passieren. Im Grunde ist er ein guter Chef und der zeichnet sich dadurch aus. Dann habe ich einen Pack an. Und dann gehe ich rein in das Gespräch und sage, lieber Chef, ich würde mir wünschen, Sie haben jetzt mal 5 Minuten Zeit, unter vier Augen zu sprechen. Und um das vorwegzuschätzen, ich schätze die Arbeit mit Ihnen total. Ja? Schlimm genug, dass das immer erst zum Ausdruck kommt, wenn man über Probleme spricht. Aber das möchte ich vorwegschicken, das finde ich super. Was mir wichtig ist in dieser Situation, wie wir sie jetzt eben erlebt haben, ich bin mir ziemlich sicher, das haben Sie nicht so gewollt, bei mir kommt das aber so und so an. Deswegen wäre es mir wichtig, dass wir das nächste Mal darauf achten, dass es dazu nicht kommt, weil dann brauche ich auch nicht schlagfertig sein. Dann können wir immer wieder zur Sache zurückkommen. Kriege ich Sie da ins Boot geholt. Mhm. So. Das sind ganz andere Gespräche als hinterherrasen und sagen, wie haben Sie denn da mit mir gesprochen? Das Gute bei der Kommunikation ist, da kannst du eine Nacht drüber schlafen. Da hast du ja Zeit, das kannst du ja vorbereiten. Sowohl mit dem Nachbarn, als mit der Schwiegermutter, als mit dem Chef. Hierarchie unabhängig.
Also eine konstruktive Form der Kommunikation sozusagen. Exakt. Ja. Wir haben jetzt tatsächlich ja viel über Kommunikation gesprochen und in dem vorletzten Podcast mit Uwe Schulz habe ich ja auch sehr viel über Kommunikation gesprochen. Insofern passt das, glaube ich, sehr gut zusammen. Jetzt haben Sie einen Podcast selber, ne? Und der heißt Leicht gesagt. Jetzt würde ich einfach mal ganz plakativ fragen, wie sagt man denn die Dinge leicht? Und ist nicht die Frage, ob ich etwas leicht sage, auch etwas, was vom Gegenüber abhängt? Also ich kann ja was leicht meinen und denke auch, ich sage das leicht, aber es kommt beim Gegenüber doch schwer an. So, also insofern ist ja Kommunikation immer so ein beidseitiger Prozess und leicht gesagt ist jetzt für mich nur eine Facette der Kommunikation.
Ja, das stimmt. Auch für Kommunikation, glaube ich, brauchen wir gewisse Haltungen. Bei Schlagfertigkeit habe ich zumindest meine persönliche Definition, wem gestehe ich das zu, mir wertvolle Lebenszeit durch Ärger zu klauen. Die gute Kommunikation ist für mich das ständige Eingestehen der eigenen Fehlbarkeit. Und das bedeutet, dass für mich gute Kommunikation vor allem im Zuhören besteht. Aber nicht im Zuhören, um antworten zu wollen, sondern im Zuhören, um rauszufinden, was ist denn da gegenüber, wenn wir jetzt wirklich mal von der problembehafteten Kommunikation reden. Und da ist Vertrauen eine wahnsinnig wichtige Sache. Und da kann ich es noch so leicht sagen, wie ich es meine, wenn mein Gegenüber da ein Vertrauensproblem hat, das kriegen Sie aber ja mit. Ja? Also das kriegen Sie ganz schnell mit, dass Sie sagen, pass auf, ich spüre, hier ist gerade irgendwas, ich frage dich offen und ehrlich, bitte sag mir deine ehrliche Meinung, du brauchst jetzt keine Rücksicht auf meine Gefühle zu nehmen. Um dann aber auch nicht einzuschlappen wie im BKS-Schloss, wenn was kommt. Und ich glaube, so ein paar Formulierungen mit dem richtigen Menschenbild und mit dem eigenen Was will ich fallen hinten über. Also alleine der Satz, das ist falsch, erschließt sich mir nicht. Natürlich, bei 2+2 ist 5 ist falsch. Aber da macht doch trotzdem einen Unterschied, ob ich meinem Kind sage, das ist falsch, oder ob ich sage, Schatz, guck doch noch mal hin. Guck mal von mir aus, vielleicht fällt es dir auf. Mhm. Oder ob ich meinem Gegenüber sage, du hast dir bestimmt was dabei gedacht, als du es so und so gemacht hast. Magst du mir ganz kurz sagen, was es ist? Im besten Fall sagt das Gegenüber, nix, war ein Fehler, sehe ich selbst. Oder aber ihr Gegenüber sagt, ja, ich habe mir das und das dabei gedacht. Und jetzt ist die Frage, was für eine Haltung habe ich denn zu mir? Bin ich denn so eingeständig, dass ich sage, krass, danke, da habe ich ja noch gar nicht drüber nachgedacht. Bin ich auch bereit, ständig zu wachsen? Oder sage ich, ich sage, das machen wir so und so. Da steckt ja ganz viel persönliches Edgy auch drin. Und die eigene Unzufriedenheit macht sich in der Kommunikation mal zuallererst bemerkbar. Wenn ich gut drauf bin, kommuniziere ich auch besser, bin ich geduldiger, bin ich schlecht drauf, habe ich keine lange Leine. Und auch da, glaube ich, ist Authentizität richtig. Wenn Sie einen schlechten Tag haben, bin ich mir ziemlich sicher, dass Ihr Team das vertragen kann. Wenn Sie reinkommen und sagen, Kinders, wisst ihr was, heute machen wir netto, ja, interessiert mich alles nicht, lassen wir mal ganz schnell zum Punkt kommen, weil ich habe einen schlechten Tag, dann verzeiht man Ihnen das. Besser, als wenn Sie da sitzen und so eine unterschwellige Stimmung entsteht und keiner weiß, weiß sie so richtig zu greifen. Ja. Also Authentizität, Wahrheit und Klarheit, würde man im Marketing sagen, würde ich, glaube ich, für gute Kommunikation schon voraussetzen wollen. Und dann können sie auch mal über die Stränge schlagen. Dann können sie auch sagen, Mist, ich bin übers Ziel hinausgeschossen, dafür entschuldige ich mich. So what? Dann entschuldigen wir uns halt.
Ja, das ist das, wo Sie sagen, das setzt ja ein gewisses Vertrauensverhältnis voraus an der
richtig.
Stelle.
Ne? Ja.
Dass man sowohl das über die Stränge schlägen akzeptiert, als auch dann die Entschuldigung annimmt
ja.
und akzeptiert, ja, okay, hat sich halt irgendwie verrannt und
genau.
falscher Weg.
Und zwar bitte ja. richtig annehmen. Da seid ihr Männer ein bisschen besser drin als wir Frauen. Ne? Wir verzeihen viel, aber wir vergessen halt leider gar nichts. Das kann
das
schon
so?
Sein. Ja, leider kann das dann sein, dass wir dann im Streit sagen, und 1989 hast du schon zu mir das und das gesagt. Ne? Also nachtragend sein ist auch doof in der Kommunikation, aber das eigene, was will ich, vorher einmal checken, was will ich für mich und was will ich für die Beziehung. Ehrlichkeit vorausgesetzt, entschärft schon viel.
Jetzt sind wir gerade schon zum anderen Thema noch gekommen, was ich auch in Ihrem Werk gefunden habe. Da gibt es auch ein Buch, dessen Titel müssen Sie mir unbedingt erklären, weil den verstehe ich nicht. Der heißt Männer sind auch nur Menschen. Ja klar, also warum muss man denn darüber ein Buch schreiben?
In dem Buch steht was ganz anderes drin. Wenn ich in dem Buch aber das draufgeschrieben hätte, was da wirklich drin steht, hätten die Frauen es nicht gekauft. In dem Buch geht es um Frauenloyalität. Und dass wir, wenn wir die schon erkennen würden unter uns Frauen, uns auch besser gegenüber vielleicht übergriffigen Herren, die aus meiner Sicht wirklich in der absoluten Minderzahl sind. Ich habe eben die Bundeswehr erwähnt, die Gleichstellungsbeauftragte der Bundeswehr, die damals zugegen war, hat mir ein Interview gegeben und die hat mir gesagt, wissen Sie, wir sind eh nur so ein kleiner Teil von Frauen hier. Und dann will man ja glauben, wir schließen uns zusammen, sagt sie. Aber ich empfinde das eher anders. Das ist hier eher wie so ein ganzer Korb voller Krabben. Da müssen Sie nämlich nie einen Deckel drauf machen. Da hindert die eine die andere schon am Rausklettern und zieht sie wieder runter. Und das steckt eigentlich in dem Buch drin. Und wenn wir uns zusammen schon zusammentun würden, so wie Sie sich als Männer auch viel besser zusammentun, dann könnten wir auch, Front ist jetzt wirklich ein falscher Ausdruck, aber Sie wissen, was ich meine, dann Schulterschluss gegenüber so ein paar Jungs, die dann doch glauben irgendwie, dass da noch antiquierte Vorstellungen sind. Aber aus meiner Recherche heraus hindern nicht die Männer uns am Fliegen, sondern eher ein System. Und an diesem System sind wir Frauen auch dran beteiligt.
Das heißt, wenn ich es richtig verstehe, würden Sie sagen, dass so dieses Informelle oder auch dieses Bilden vielleicht von Zusammenhalt und Netzwerken im positiven Sinn, ich rede jetzt nicht von Seilschaften, wobei das ja oft nah beisammen ist, das ist etwas, was Männer irgendwie besser können, besser machen vielleicht?
Ihr rechtfertigt euch ja nicht. Mussten Sie sich schon mal bei einem Kumpel rechtfertigen, warum bei Ihnen im Haus nicht durchgesaugt ist? Ja, frage ich Sie. Nee. Mussten Sie sich schon mal rechtfertigen dafür, dass Sie bis abends um 8 Uhr gearbeitet haben? Oder wo Sie eigentlich sind, als Ihr Kind noch klein war? Mussten Sie sich dafür jemals rechtfertigen?
Wahrscheinlich nicht, genau. Also, aber das spiegelt ja irgendwie wahrscheinlich gesellschaftliche Bilder wider oder gesellschaftliche Erwartungen, oder?
Das ist ja eben die Frage, wo kommt das her? Aber wir Frauen machen das ja untereinander. Wissen Sie, also ich muss mich, und auch da hilft die Schlagfertigkeit. Ne? Mir hat mal eine Nachbarin gesagt, da kam ich von einer Dienstreise, da hatte ich noch den anderen Job, da war ich noch Verlagskauffrau, da kam ich von der Messe wieder nach 3 Tagen und habe das Auto ausgeladen und in dem Moment kam sie gerade per Zufall raus und brachte den Müll raus und warf mir so viel Sand zu, ach Mensch, da bist du ja wieder, deine Kinder haben dich ganz schön vermisst, hoffentlich erkennen die dich jetzt nochmal wieder. So, und jetzt brauchen wir die Schlagfertigkeit. Dann habe ich sie angeguckt und habe gesagt, naja, du hast mich ja auch noch erkannt, daher bin ich guter Hoffnung. So, damit ist das Thema für mich durch. Wenn ich das da nicht schaffe zu antworten, sind wir wieder bei dem Thema wie eben, ne? Dann überlege ich als Mutter und so weiter. Das sind aber Sätze, die kommen von einer Frau. Ich habe das noch nie erlebt, dass ein Mann mich das gefragt hat. Und das meine ich mit, natürlich sind da viele männliche Strukturen, das brauchen wir auch gar nicht schönreden. Ich finde das übrigens ganz toll, wie Sie von sich aus einfach schon immer sagen, Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt tatsächlich, auch wenn wir es nicht so hundertprozentig didaktisch, aber wenn wir es einfach immer sukzessive mit einfließen lassen. Aber ich finde es unmündig, alles den Männern in die Schuhe zu schieben, dass die Frauen noch nicht da sind, wo sie sein könnten. Ich glaube, da tun wir schon selber ganz viel Übriges dran.
Ja, ich glaube tatsächlich, da Das stimmt schon, also weil wahrscheinlich auch bestimmte Rollenbilder dann doch irgendwo ein Stück weit weitergelebt werden. Sie haben vorhin gefragt, ob ich schon mal kritisiert wurde, dass nicht durchgesaugt ist. Nee. Dann habe ich aber jetzt gerade darüber nachgedacht, während Sie antworteten. Aber wenn wir dann zum Beispiel Personen einer älteren Generation zum Essen nach Hause einladen, wird immer meine Frau dafür gelobt, wie gut sie gekocht hat. Und dann stehe ich da und denke, boah, den Fisch habe ich aber gebraten und das und so weiter.
Ach, sehen
also das
Sie?
Ist, da kehrt sich das dann um. Ne?
Ja.
Also das ist, aber das ist ja genau das Gleiche.
Ja.
Ne? Also die ist für Saugen und fürs Kochen verantwortlich.
Richtig, es ist genau das Gleiche. Und wenn Sie jetzt zu Hause ein kleines Kind hüten und das hat Fieber, wird Ihnen eine Frau sagen, haben Sie Ihrer Frau schon Bescheid gesagt?
Ja.
Also Männern wird ja auch Kompetenz abgesprochen.
Genau, ja.
Ich will das gar nicht verfluchen, das ist ja Jahrtausende lang in uns drin. Aber weil Sie gefragt haben, Männer sind auch nur Menschen, ja, definitiv. Das sind sie und ich glaube, auch wenn uns jetzt lange Zeit was anderes eingeredet wurde, dass wir uns nicht unterscheiden, ich glaube, wir unterscheiden uns in ganz, ganz vielen Dingen und soll ich Ihnen was sagen, ich finde jeden Unterschied mega. Ich lebe ja nun in einem Männerhaushalt, ich wachse mit meinen zwei Jungs, also die ziehe ich groß und glauben Sie mir, da sehe ich grundlegende Unterschiede zwischen einem 15-jährigen Jungen und einem 15-jährigen Mädchen, was ich bei Freundinnen sehe. Da sind Unterschiede, aber lasst uns doch das alles gemeinsam irgendwie hinkriegen.
Ja, ganz viele spannende Themen, die wir besprochen haben und ähnliche Themen besprechen Sie ja auch in Seminaren. Also Sie haben das ja auch jetzt im Gesprächsverlauf schon häufiger angedeutet, wenn das Unternehmen Sie buchen oder auch Individuen Sie zu Vorträgen oder Seminaren kommen. Vielleicht sagen Sie noch ein bisschen was dazu. Wie muss ich mir so ein Seminar vorstellen? Was passiert da? Zu welchen Themen bieten Sie das an?
Es ist ganz unterschiedlich. Ich denke, dass das große Bild, was hängt, ist die Schlagfertigkeit. Wir gehen aber mittlerweile nicht nur noch mit Schlagfertigkeit. Wir machen immer, also wenn ich sage, wir ist nur das Team, was hinter mir steht, ich bin diejenige, die das Seminar gibt, auch immer mit der guten Kommunikation. Es sind meistens, entweder sind es die Frauennetzwerke aus den Unternehmen, die auf uns zukommen, aber in allermeisten Fällen ist es die HR-Abteilung. Ne? Dann geht es um Verkaufstrainings, um gute Kommunikation. Das machen wir längst nicht nur noch für Frauen, das machen wir dann für die ganzen Teams. Es geht aber auch um Resilienz, es geht um Glück. Und sehr, sehr häufig entsteht das auch erst im Vorgespräch, wo eigentlich wirklich Bedarf da ist. Ne? Dann fragen die, können Sie für eine halbe Stunde kommen? Und dann frage ich, was ist denn Ihr Plan? Und wir könnten aber da auch hier einen Workshop und da einen Workshop. Also eigentlich ist es, wenn ich so überlege, was so meine Rolle ist, ist es eigentlich ein immer neues sich darauf einstellen, was gerade gewünscht ist, wo gerade die Probleme sind, aus Erfahrungen zu schöpfen, aber bloß nicht zu glauben, dass ich die Lösung in den Erfahrungen schon gefunden habe. Also sich da immer wieder neu drauf einzustellen. Also nicht dieses kennst du einen, kennst du alle. Das ist nicht. Und ich gehe halt mit der Grundhaltung rein, ich gehe immer mit mehr raus, als ich reingegeben habe. Das finde ich total spannend, weil alle Konstrukte oftmals anders sind. Und die Branchen sind ganz unterschiedlich, von der Unternehmensberatung über das Finanzministerium, über riesengroße Weltkonzerne bis hin zu kleinen Unternehmen, bis hin zum Pflegepersonal. Das liegt mir natürlich sehr am Herzen. Mhm. Insbesondere Arzt-Patienten-Kommunikation. Das finde ich großartig, dass ich da so ein bisschen mitmischen darf. Da ist vor allem Österreich und die Schweiz ganz vorne mit dabei, die sagen, wir müssen da was tun, weil das einfach nicht Bestandteil der Ausbildung unserer Ärztinnen und Ärzte ist. Das finde ich mega. Da sind schon einige Sachen dabei, die mir sehr persönlich am Herzen liegen. Ne?
Ja, gerade das Thema Arzt-Patienten-Kommunikation, nachvollziehbar jetzt aus der persönlichen Geschichte, aber die Erfahrung haben wir ja alle gemacht, dass Kommunikation da oft nicht zielführend ist, weil zum Beispiel hierarchisch, weil viele Kommunikationsfehler betrieben werden. Man passt den eigenen Kommunikationsstil nicht an den des Gegenüber an und so weiter und so fort. Also viele Dinge, die da einfach schief laufen und dann vielleicht den Patienten mit einem nicht guten Gefühl daraus gehen lassen, weil das nicht vermittelt wurde. Ja. Und in der Tat, in der medizinischen Ausbildung ist das ja nicht drin. Also auch generell Thema Kommunikation, Führung und so weiter spielt da ja leider gar keine Rolle, obwohl es wichtig wäre. Ja.
Es ist halt, das ist der Hebel. Ne? Also das ist genau der Hebel, den die Patienten brauchen. Wenn du eh schon im Loch bist, ist es die Kommunikation, die dir ganz kurz die Hand reicht. Es ist das, was wir in diesem Moment in der Hand haben. Kommunikation heilt nicht, aber sie hilft. Und wir müssen ja sowieso kommunizieren. Und dann können wir auch direkt so kommunizieren, dass es hilft. Und ich hatte hier gerade unlängst einen Termin in der Uniklinik und saß anderthalb Stunden im Wartezimmer und bekam so einiges mit und dachte nur, was hier kommunikativ gerade passiert, ist eine dauerhafte Überbelastung. Und die spiegelt sich in jedem Satz wieder. Und was da politisch oben schief läuft, spürt das kleine Mütterchen von 80 Jahren, die zum dritten Mal von Pontius zu Pilatus geschickt wird. Das finde ich krass. Und da kann, da ist, das ist keine monokausale Geschichte. Nee, nee, ne? Aber da nochmal die Menschen drauf zu sensibilisieren und zu sagen, das ist ganz viel ist Mist, ganz viel haben wir nicht in der Hand. Aber was wir in der Hand haben, ist, wie wir sprechen und wie wir kommunizieren. Und der Satz, ich weiß es nicht, ich bin alleine hier und ich kann auch nur eine Sache nach der anderen, das hilft tatsächlich niemandem.
Es sei denn, es ist dann für die Person, die das sagt, dann gerade eine Coping-Strategie. Ne, das könnte ja
aber
sein.
Darf sie das sein in diesem Kontext? Ist das die Haltung? Das kann ich zu der Kollegin in der Kaffeeküche, kann ich dann sagen, boah, ich bin hier wirklich, aber einem 80-jährigen Mütterchen, um es mal so deutlich zu sagen, das ist die falsche Coping-Strategie.
Darf es nicht sein, weil es natürlich zu Lasten anderer geht in dem Fall. Ne? Und auch sozusagen das professionelle Auftreten untergräbt. Ja.
Und das unterstelle ich auch einer Pflegekraft oder einer Schwester oder einer Ärztin, wie auch immer. Die sind mit einem anderen, was will ich, angetreten und werden von gewissen äußeren Faktoren müde gemacht. Und das trifft mich sehr. Da ist ja die Pflege nicht nur ein Beispiel. Da haben wir, gucken Sie sich die Erzieherin an im Moment. Ja. Ne? Also das ist genau dieser Stand in unserer Gesellschaft, der das hier alles am Laufen hält. Und die werden von oben platt gemacht und von unten noch Druck. Das ist schon echt hardcore. Und da auch sich selber immer wieder reflektieren und gucken, dass man selber genügend freundliche Worte hat, dass man nicht noch Wasser auf diese Mühlen kippt. Ne?
Ja, das weiß man aus der Forschung, ja auch, dass das Personen sind, die eigentlich antreten damit, dass sie sagen, ich will helfen. Ja, ich will helfen den Kindern in der Kita, den Zugewanderten, den kranken Personen und so weiter. Dass das aber eben dann nicht ermöglicht wird. Und das macht natürlich wiederum was mit den Personen. Deswegen sind die auch überproportional viel krank. Ja, also weil das sozusagen natürlich dann denen wieder selber zu Last fällt. Ja.
Deswegen ist die Resilienz und Glück ist kein Thema, was ein Unternehmen nicht stattfinden darf. Das ist einfach so. Ne? Also natürlich darf sich jeder Chef und jede Chefin die Frage stellen, inwieweit bin ich für das Glück meiner Mitarbeitenden verantwortlich? Ja, aber wenn du es auslagerst, hast du die Konsequenzen zu tragen. Ja. Und ich glaube, dass ein Stück weit Verantwortung schon auch immer mit im Konzern und Unternehmen liegt.
Ja. Ich würde zum Schluss noch gerne zwei hypothetische Fragen stellen. Wir haben jetzt über ganz viele Sachen gesprochen und da wurde auch sehr deutlich, dass vieles von dem, was Sie jetzt so berichtet haben, was Sie jetzt machen, sicherlich in Ihrer Person, glaube ich, angelegt ist. Aber der Schicksalsschlag, die Erkrankung, haben das irgendwie bestimmt, Stichwort Schreiben, ans Tageslicht gefördert, haben dazu geführt, dass Sie sich damit auseinandergesetzt haben. Wer würde denn jetzt hier sitzen, wenn Sie die Erkrankung nicht gehabt hätten?
Da habe ich schon so oft drüber nachgedacht.
Ja, ich weiß, die Frage ist nicht innovativ, aber ich find sie interessant.
Sie ist mir noch nie gestellt worden, deswegen ist sie sehr wohl innovativ, aber ich habe da für mich schon so drüber nachgedacht. Mir gefällt die Antwort nicht, die ich darauf habe. Wissen Sie, ich habe Ihnen eben gesagt, wir Frauen richten viel und verurteilen und was weiß ich. Ich war ja eine davon. Ich bin mir nicht sicher, ob ich die Version von mir heute, also ich weiß nicht, ob die Version, ich bin für, sagen wir mal so, um es politisch korrekt auszudrücken, ich bin für die Erfahrung, die ich in der Erkrankung gesammelt habe, für das Erden zutiefst dankbar. Und ich bin auch froh, dass sie schon mit 32 kam. Ich will nicht sagen, dass ich eine blöde Nuss geworden wäre, aber ich glaube, ich neige dazu, wenn ich ganz ehrlich zu mir bin, ein bisschen über den Dingen zu schweben. Und ich neige als Künstlerin sowieso immer dazu, mich selbst zu wichtig zu nehmen. Das habe ich in der Erkrankung gelernt, wie hilfreich das ist, wenn man das nicht tut. Und ich glaube, diese Erfahrung hätte mir gefehlt. Und ich glaube, ich wäre schon... kann schon sein, dass man das Wort arrogant mit mir verbunden hätte. Deswegen, ich bin für die Erfahrung dankbar, nicht für die Erkrankung. Für die Erfahrung und für die Tiefe des Lebens und das, was ich für mich ganz persönlich, wenn ich alleine zu Hause bin, ich kann schon gut mit mir alleine sein, ich mag mich. Und ich glaube, das wäre nicht so geworden.
Wobei das ja, also zwei Gedanken dazu, dass Sie sagen, so ein bisschen über den Dingen schweben und auch sich selber vielleicht manchmal ein Stück zu wichtig zu nehmen. Das ist ja etwas, was man meinem Berufsstand auch gerne nachsagt. Also insofern ist das nichts, was jetzt sozusagen nur der Künstlerin...
ist nicht nur bei mir gepachtet, ja, okay.
Genau. Und das andere, und das kann man ja dann wirklich sagen, und das finde ich eigentlich sehr schön jetzt zum Ende des Gesprächs, dass man sagt, okay, da gibt es diese schwere Erkrankung, mit der wir gestartet sind, aber sie konnten das im Laufe der Jahre, natürlich auch, weil es gesundheitlich positiv ausgegangen ist, so positiv wie das sein konnte, aber sie konnten es dann auch für sich positiv wenden und sagen jetzt, okay, das hat was mit mir gemacht und ich bin für diese Erfahrung dankbar. Ob schon natürlich man in der Wahlsituation, die man nie hat, diese Krankheit natürlich abgewählt hätte. Man hätte ja niemals gesagt, ach ja, um jetzt mich persönlich zu reflektieren, nehme ich mal eben die Erkrankung und wenn es gut läuft, super, und wenn nicht, habe ich Pech gehabt. Das würde man ja nie machen, aber man hat sozusagen diesen Schicksalsschlag bekommen und dann eben umgeswitcht und hat da was Positives rausgezogen. Das ist doch eigentlich eine schöne Botschaft auch für natürlich Erkrankungen oder andere schlimme Nackenschläge, auch vielleicht für die kleinen Nackenschläge, die wir im Leben so bekommen.
Ganz genau. Die sind halt jedes Mal ein Lerngarant. Ich will nicht sagen Krise als Chance, weil was heißt das im Umkehrschluss, dass sie erst ans Leben kommen, wenn sie, ne, das finde ich zynisch.
Ja.
Aber das meinte ich vorher mit dem Framing, dem Leben offen gegenüber sein und nicht direkt das als Rückschlag zu werten, sondern als neue Herausforderung und immer davon auszugehen, ich schaffe das. So, und selbst wenn ich es nicht schaffe, Kinder, was soll denn passieren? Das ist so mein, was soll denn im schlimmsten Fall passieren? Bei Ihnen kann noch viel schlimmer was passieren. Sie sind in der Forschung, wobei Sie operieren nicht am offenen Herzen. Ja, das tun die wenigsten von uns. Die, die am offenen Herzen operieren, die dürfen sich die Frage, was soll denn passieren? Ja, da müssen wir noch mal ganz kurz drüber nachdenken. So, aber was soll denn bei mir passieren? Bei mir stirbt keiner, wenn ich einen Fehler mache. Also, lass mich mal fliegen. Wenn ich dann scheitere, stehe ich auch wieder auf. Schlimmer als das, was ich hinter mir habe, kann es fast nicht sein.
Und das Schlimme ist, und das sage ich auch nur, weil wir unter uns sind, ne? Der deutsche männliche Professor würde ja sogar sagen, er kann auch jederzeit am offenen Herzen operieren, auch wenn er gar nicht Mediziner ist.
Das macht mich noch sympathischer. Erstmal davon ausgehen, kann ich. Ich habe alle Folgen von Grey's Anatomy gesehen, spontan bekomme ich das hin.
Ja. Aber ich glaube, das macht nur der männliche Professor und nicht die weibliche Professorin. Das ist ein zentraler
Unterschied. Das stimmt, ja. Da mögen Sie recht
haben. Da sind wir wieder beim Thema Männer und so, genau. Letzte Frage, was können wir denn noch erwarten in nächster Zeit? Irgendwie kam immer jedes Jahr oder zumindest jedes zweite Jahr ein Buch.
Ja.
Was ist das nächste, was wir lesen?
Das nächste beschäftigt sich mit der Frage, warum, wenn wir im Leben in der Theorie alles wissen, erst recht im 21. Jahrhundert, warum wir trotzdem so viele falsche Entscheidungen treffen und uns oftmals gegen wiederen Wissens, also besseren Wissens verhalten.
Ich bin gespannt darauf. Das ist ja auch ein Thema, was uns im Podcast schon mehrfach begleitet hat. Ich erinnere an die Folgen mit Dennis Aytekin, aber auch mit Bela Reti, wo wir auch über das Treffen von Entscheidungen und Einschätzungen hier gesprochen haben. Und bin gespannt, was Sie dann dazu schreiben werden. Hat mich sehr gefreut, dass Sie da waren oder im Moment ja noch sind, liebe Frau Staudinger.
Ganz, ganz lieben Dank, dass ich hier sein durfte.
Ja, es gab so viele Themen. Normalerweise fasse ich am Ende des Podcasts zusammen, aber ich kann nur Schlagworte nennen. Wir haben über Resilienz gesprochen, über Coping, wir haben gesprochen über Schlagfertigkeit, über den Einsatz von Humor, ganz viel Kommunikation. Aber Sie haben das, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, alles selber gehört, deswegen muss ich gar nicht zusammenfassen, sondern mich nur noch mal ganz herzlich bedanken. Und wir müssen das eigentlich vielleicht noch eine zweite Folge irgendwann aufnehmen, um noch mal in die Tiefe zu gehen. Vielen Dank, ich hoffe, Sie sind da wieder dabei.
Dankeschön, sehr, sehr gerne.
Ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich hoffe, dass es Ihnen auch gefallen hat, diese Folge des Düsseldorfer HR-Podcasts zu hören. Hören Sie gerne in die anderen Folgen rein, die sich auch mit Arbeit, Personalmanagement, Verhalten und ähnlichen Dingen beschäftigen. Neue Folgen gibt es wie immer Mitte des Monats auf unserer Seite www.orgaperso.hu.de oder bei Spotify oder bei iTunes. Dort finden Sie auch die Shownotes zum heutigen Podcast, Informationen zu Frau Staudinger, zu ihren Büchern, die wir hier angesprochen haben und andere weiterführende Links. Schreiben Sie uns gerne unter hr-podcast@hru.de, wenn Sie Gesprächspartner oder Themen vorschlagen oder andere Anregungen haben. Herzlichen Dank, dass Sie zugehört haben. Bis zum nächsten Mal.
Das war der Düsseldorfer HR-Podcast mit Professor Stefan Süß von der Heinrich-Heine-Universität.